Hey David!
Hallo Robert, na? Du siehst so...
Na?
Siehst so gesund aus.
Wie sehe ich aus?
Gesund.
Findest du wirklich, Ja. Das ist mein Garten hier im Hintergrund und mein Leonardo DiCaprio. Also siehst du gar nicht das Bild über mir?
Nee, das sehe ich nicht. Ich sehe nur deinen Garten.
Ah.
Ist es Teil deines Gartens?
Da ist Hecke. Siehst du noch den kleinen Buddelkasten und den Wasserspieltisch und die Rutsche? Nee, siehst du nicht, ne?
Ah, ja. Naja, es ist ein bisschen überstrahlt. Ich sehe den Wald.
Ja, weil die Sonne scheint. Wo ich bin, scheint die Sonne. Deswegen hast du immer Solarenergie bei mir.
Aber wo ich bin, ist bewölkt. Hey, na, gestern haben wir uns nicht erwischt bei Spider-Man. Sind wir beide, ich bin zu spät.
Genau, du kommst mit dem ersten Frame und gehst mit dem letzten Frame.
Ja, ich bin ein bisschen spät dran gewesen. Und dann war natürlich wieder die Zeit, wo alle wegen den After-Credit-Scenes sitzen geblieben sind. Und das mache ich nicht mehr. Da habe ich keine Lust mehr drauf.
Du musst mir mal erklären, ich habe laut gerufen, David, dir gewunken, du hast zurückgewunken und dann bist du nicht zu mir gekommen.
Nee, ich war unten in der ersten Reihe und ich hörte David und ich dachte, war das Robert?
Ja.
Ich habe die Stimme nämlich nicht zuordnen können. Und dann gucke ich.
Ruf doch gleich
und dann
Robert.
Dann gucke ich hoch und ich habe dich nicht gesehen. Warst du in der letzten Reihe?
Ich war in der letzten Reihe. Ich saß ganz oben mit diesem Abtrenner, dass man die anderen Köpfe nicht sieht im UCI und dann war das wie so eine Privatvorstellung gefühlt und ich hatte, das muss man sagen, Leute, wir haben Spider-Man im Screen X gesehen. Das heißt 270-Grad-Projektion. Ich hatte den vollen Flash. Also da, wo du in deiner Kritik von schönen Kamerabildern sprichst, glaube ich, hat für mich das Screen X einiges kaputt gemacht, muss ich sagen.
Ich fand Screen X auch schrecklich. Ich hatte hinterher mit dem Eugen gesprochen und der meinte, dass es hinten, ganz hinten, wohl echt keinen Effekt hatte. Und dann meinte ich so, ich saß in der zweiten Reihe, weil ich so spät gekommen bin. Und mehr Immersion geht dann eigentlich gar nicht. Und es war schrecklich. Also weil du wirklich gerade da vorne versuchst du ja das Bild dann noch irgendwie aufzunehmen. Hast dann aber in den Augenwinkeln noch diese Erweiterung des Bildes. Also für alle, die nicht wissen, was Screen X ist, das ist hier so, wird angeboten bei uns im UCI Lux. Und da wird quasi der Bildschirm oder die Leinwand an den Seiten erweitert. Aber was ich nicht wusste, das ist ja hauptsächlich verschwommener Farbbrei, der im Grunde nur die Farben erweitert, die dann auf der Leinwand zu sehen sind. Das heißt, es gibt dir nichts. Und was ich gemerkt habe, ist, vielleicht ist es nur in den vorderen Reihen so, in besonders hellen Szenen reflektierte dann die Wand auf die Leinwand nach vorne, sodass das eigentliche Bild mit Tom Holland komplett überstrahlt war. Was genau ist jetzt der Effekt, den das hier bringen soll? Also ich fand das ein ganz komisches Erlebnis.
David meint natürlich Tom Holland.
Tom Holland, ja, ich habe es in der Kritik gestern schon richtig gesagt, sorry.
Scheiße. Ja, du gehst mir genauso, weil du hast ja quasi Projektoren an den Seiten des Kinos, die dann auf die gegenüberliegende Wand projizieren. Und das heißt, du hast neben dem Hauptprojektor, der sonst im Raum ist, vier weitere, die machen den Raum natürlich heller und damit das Bild kontrastärmer. Und ich fand hinten, gerade wenn er so durch New York City schwingt und die dann quasi die Texturen und die Gebäude erweitern. Das fand ich einfach zu viel. Ne? Gina meinte, sie hat das Screen X bei Planet der Affen gesehen. Da meinte sie, da war es genau cool, weil du eben nur Wald ringsherum hast. Mhm. Das heißt, du hattest dieses grüne Ambiente und du fühltest dich mehr im Wald. Da finde ich, ergibt Sinn. Aber wenn dann noch Autos und Gebäude und Fäden und Explosionen. Also ich konnte mich dann teilweise nicht so gut auf das eigentliche Bild in den Actionsequenzen konzentrieren und ich finde auch, dass die Effekte dadurch, dass diese Sachen irgendwie animiert sind oder irgendwie am Computer entstehen sind, die leiden darunter. Also der CGI-Charakter leidet darunter, dass das, was in meinem erweiterten Blickfeld einfach nicht dafür gemacht ist, wie es im Film in erster Linie gedacht ist, merkte ich, dass das schon abbaut an der Gesamtqualität. Ich finde es kein lohnendes Feature auf jeden Fall.
Ja. Also ich weiß jetzt nicht, es gibt ja noch 4X. Was ist denn bei 4X nochmal? Das hast du doch auch schon gesehen.
4DX. 4DX. Genau, 4DX habe ich auch schon geguckt. Bei 4DX habe ich einen Film, weiß ich nicht mehr, was es war. Das andere war Thor Love and Thunder in Innsbruck, meine ich mich zu erinnern. Da wirst du rumgeschleudert. Das heißt, du hast alle Bewegungen und du kriegst sowas wie Dampf, wie Wasser entgegengesprüht, je nach Effekten. Wind hast du und ich glaube, die können auch so ein bisschen wie so Schneeflocken irgendwas machen. Aha. Also verschiedene Elemente und Robo. Das heißt, gerade bei Love and Thunder, ne, Thor seinen Blitz dann holt, dann blitzt das auch durch den ganzen Saal mit so Blitzeffekten an den Seiten und so. Und dazu bewegen sich dann eben die Stühle, wenn du dann hin und her fliegst. Oder bei Spider-Man wäre das jetzt eben so immer so runter und hoch und runter und hoch mit jedem Schwung. Das rüttelt dich dann schon auch durch. Finde ich aber auch so ein Feature, kannst du mal machen, aber wir wollen ja einen Film gucken. So geht's mir zumindest.
Ja, ich denke mir so, für einen Moment. Also wie wenn man hier zum Beispiel in Babelsberg in dieses eine Kino geht, wo kennt man ja, wo du so eine Achterbahn hast und dann wird dir so Wind ins Gesicht geblasen, ein bisschen Wassertropfen auch, wenn es regnen soll. Das ist dann nett für genau die 5 Minuten, die das läuft, aber ich weiß nicht, ob ich gestern zum Beispiel 2,5 Stunden Spider-Man durchgeschüttelt werden wollen würde. Da hast du doch hinterher einen Tinnitus, wenn du rauskommst. Aber ey, es gibt ja einige Kinos, die es anbieten. Ihr könnt uns ja schreiben, wenn ihr sowas wahrgenommen habt. Apropos schreiben, gab es Leute, die Feedback dagelassen haben letzte Woche?
Wir haben generell Feedback, aber ganz toll müssen wir herausheben Andreas J. und Alice No Wonder, weil Andreas schrieb, endlich wieder, also weil wir ja eine Woche Pause hatten, endlich wieder, er hat sein Herz geschickt, ich höre eigentlich keinen Podcast außer diesen hier. Insofern das bitte Vorbild nehmen.
Ja.
Und Alice schreibt, ich auch. So, das erstmal für uns.
Okay.
So, kleine Korrektur, weil Robert das jetzt schon öfter erwähnt hat. Dune 3 ist nicht komplett im selben IMAX-Format wie die Odyssey. Sieht man spätestens, wenn man den Trailer vor die Odyssey im IMAX sieht. Sonst natürlich ein super Podcast. Hab euch vermisst. Das muss ich noch fact-checken, ehrlicherweise. Weil ich dachte, deswegen sage ich es ja auch immer, dass Nolan zugestimmt hat, dass Denis Villeneuve als nächstes dieses ganze Equipment haben darf, um komplett Dune 3 da drauf zu drehen oder die Erlaubnis hatte von IMAX. Steht jetzt hier Aussage gegen Aussage. Muss ich recherchieren.
Ja, aber wer von euch beiden ist der altgediente YouTube-Filmkritiker-Star und wer nicht? Also da wissen wir doch dann, wer recht hat. So, wir diesen Streit beigelegt.
Okay, so. Zu Wurstwasser hat uns geschrieben, zu Sam Neill. Mich hat es auch überrascht, wie sehr mich dieser Promi-Tod erwischt hat. Ich musste sofort an die Triceratops-Szene aus Jurassic Park denken. Ob mir kam auf Arbeit die Tränen, so wie auch jetzt gerade wieder. Schaue mir Sonntag Jurassic Park nochmal im Kino an und habe mir die 10th Day Anniversary 4K von Hunt for the Wilder People bestellt. Traurige Koinzidenz. Gab viele tolle Videos von ihm und ich habe immer wieder ein Kloß im Hals gehabt. Toller Mensch, toller Schauspieler. Weil wir ja da am Ende über Sam Neill gesprochen haben, letzte Folge, schloss sich noch Nikolai an zu dem Part rund um James Bond und meinte, Timothy Dalton hat 2 Bond-Filme gemacht, also nicht mehr, aber den Screen-Test hat Sam Neill tatsächlich vor Octopussy gemacht. Roger Moore hat dann auch nochmal 2 weitere Bond-Filme gemacht, bevor Dalton die Rolle übernommen hat. Also der war dann so mittendrin. Und da haben wir auch den Tipp bekommen, wenn wir schon einen Octopus-Film sehen sollen, dann sollen wir doch einen richtig guten sehen, nämlich Das Glück hat 8 Arme. Mit Sally Field, schreibt Faith als Empfehlung. Das Glück hat 8 Arme.
Ach, der auf Netflix ist der, glaube ich, erschienen. Netflix oder Amazon ist der gestartet. Nämlich erst vor ein paar Wochen. Der soll gut sein, ja.
Dann wurden wir so ein bisschen gebeten, dass wir wieder ein bisschen aufpassen oder warnen sollten, wenn wir spoilern. Das ist bei die Odyssey vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Damit die Leute...
Aber ich finde das so schwierig bei die Odyssee.
Ja, ich finde, weil das auch so eine alte Geschichte ist, ne?
Ich möchte mal gestern ein Beispiel nennen. Ich habe gestern wieder übelst viele Kommentare auf mein Spider-Man-Kritik bekommen. Und zwar sage ich an einer Stelle, dass ein Charakter auf Spider-Man trifft, relativ früh. Und dass dann das nachfolgende Gespräch, darum ging es mir eigentlich in meinem Beispiel, was ich aufzählen wollte, wie das inszeniert ist, weil das nämlich so eine ganz banale Schuss-Gegenschuss-Nummer ist. Du wirst wissen, welchen Charakter ich meine, in so einem türkischen Bad treffen die aufeinander. Und ich habe das so erzählt und hinterher bekomme ich dann, ja, warum spoilst du? Es gab Leute, die sich beschwert haben, dass ich das Filmposter verwendet habe, weil auf dem Filmplakat Figuren gezeigt werden, die noch nicht bekannt gegeben wurden. Und der eine schrieb mir, er hätte keinen einzigen Trailer geschaut und jetzt sieht er da mein Thumbnail und wird dadurch gespoilert, was für Figuren drin sind. Und dann gab es die Leute, die sagten, ey, wieso erwähnst du diesen Namen? Der ist noch nicht Teil der Promophase gewesen. Und da dachte ich so, ist es noch nicht so gewesen? Und ich merke, ich kann ja mal meine Perspektive in dem Fall sagen, ich habe da überhaupt...
Geht es direkt um diesen Charakter aus der Szene, wo du meinst? Den Namen hast du erwähnt?
Genau, es geht um diesen Charakter in diesem Moment. Und das Ding ist, ich kann ja mal meinen Gedankengang, weil ich war völlig überrascht und dachte, hä, das ist doch kein Spoiler. Aber natürlich muss man sagen, das sehe ich ja dann auch an den Leuten, die sich beschweren, allein, dass du einen Thumbnail, dass das offizielle Plakat ist oder eines der Plakate aus der Kampagne. Leute sind zum Teil, die wollen das komplett vermeiden. Und weil Marvel... die auch so ein bisschen dahin erzogen hat, dass die sich über jeden Charakter freuen, der dann vorkommt, wollen die das dann halt auch im Kino erst erleben. Und die nehmen das als Spoiler wahr, wenn du denen diese Sachen erzählst. Also bei Wolfgang M. Schmidt zum Beispiel, bei seinen Kritiken, da bin ich zum Beispiel oft verwundert, wie tief er in die Handlung eintaucht. Er erzählt ganz häufig so bis zur Mitte des Films durch, weil es bei Wolfgang ja um die Analyse des Films geht. Und ich hatte gestern auch, während ich so erzählte, dachte, naja, der Charakter, der da reinkommt, ist völlig irrelevant für die Handlung. Der ist komplett, ob der dabei wäre, und so geht's übrigens auch mit einem anderen, mit einer anderen Figur, die halt.
Das ist mein Gedankengang nämlich gerade, dass ich denke, hä, das gibt nichts.
Genau.
Weg, oder ich habe nicht mal verstanden, warum die, diese Figur überhaupt.
Genau. Ist. So ist es bei Hulk ja auch, aber dazu können wir im Kritikteil kommen. Aber diese Figur ist so irrelevant, dass ich dachte, so, und sie ist auch so früh im Film und kurz da und dann kurz wieder weg, dass ich dachte, ja, aber das ist ja dann kein Spoiler. So, aber natürlich sehen das Leute so. Und das Ding ist, um jetzt zu euren Fragen zurückzukommen, auch letzte Woche bei Die Odyssee, es ist ein uraltes Buch, eine uralte Geschichte und es ist super schwer, über die Themen des Films zu reden. Und Die Odyssee gibt ja so einen ganz besonderen Twist raus. Es ist super schwierig, darüber zu sprechen und euch einen Eindruck dazu vermitteln, aber nicht zumindest mal anzusprechen, was sind denn dann die Themen, die Odysseus mit auf die Reise nimmt? Welche Stationen werden mit reingenommen, welche werden ausgelassen? Ich finde, das muss möglich sein, zu abstrahieren, dass wenn man solche Sachen hört, wie jemand darüber redet, dass man dann trotzdem noch ins Kino gehen möchte. Weil wenn dein Kinogang versaut ist, weil du den Auftritt einer einzigen Figur, für der für eine einzige Minute im Film da ist, das kann ich gar nicht glauben. Also, oder dann ist die Art und Weise, wie diese Leute Film gucken oder Film wahrnehmen, so grundlegend anders, dass ich mich gar nicht davor schützen kann, auch mal zu spoilen. Also ich meine, ich habe gestern zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du das zum Beispiel gehandelt hast, ich habe den Namen des Bösewichts in Spider-Man nicht erwähnt, weil der ja nicht klar war oder die Zuteilung auch nicht wirklich klar ist. Aber dann haben mir Leute geschrieben, dass das bei den anderen YouTubern wurden zum Teil sehr so Sachen verraten, wie diese kleinen Schurken, die am Anfang mit dabei sind, die sind zum Teil noch nicht in der Promophase erwähnt worden. Und das ist den Leuten so wichtig. Also mir hat jemand geschrieben, dass ich glaube ich bei Sebastian oder bei irgendeinem von euch wurde ein Name erwähnt. Diese Figur ist für 5 Sekunden in einer Montage zu sehen. Und da sind dann Leute echauffiert darüber. Und das ist halt natürlich ganz schwer, da noch Filmkritik üben zu dürfen, die in irgendeiner Weise noch über das Produkt spricht. Weil am Ende des Tages muss ich sagen, in diesem Film geht es um was ganz anderes. Diese eine Figur ist dann wirklich nicht mehr wichtig. Wenn ihr solche Punkte habt, dann schreibt gerne, wie bei Die Odyssee auch mal dazu, was empfandet ihr denn jetzt schon als zu viel, als den großen Spoiler? Weil irgendwo müssen wir eine Balance finden und ich weiß manchmal nicht wie. Wir versuchen uns ja auch manchmal auch im Gespräch schon gegenseitig einzugrenzen, aber das ist manchmal einfach nicht machbar.
Also ich stimme dir bei allem zu, was du sagst, und du hast das auch schon sehr schön und ausführlich gesagt. Die Frage ist natürlich auch für das, was wir als unseren Beruf bezeichnen dürfen, brauchen wir natürlich auch einen gewissen handwerklichen Rahmen. Und wenn wir bestimmte Dinge sagen, kritisieren oder loben und es aber auch fundiert machen wollen, dann müssen wir auch Beispiele heranziehen und dann immer abschätzen, inwiefern dient es, um, und das finde ich immer mit am wichtigsten, euch Lust auf einen Film zu machen oder vielleicht auch zu warnen vor einem Film oder die richtige Einstellung zu formen für das beste Kinoerlebnis, ohne dass man eben zu viel verrät. Und ich würde eigentlich auch vermuten, in weit über 95% der Fälle kriegen wir das für gewöhnlich sehr gut hin. Aber der Podcast hier, muss ich auch sagen, das ist ein Gespräch auch zwischen David und mir, nachdem wir die Filme gesehen haben, nachdem wir sie selbst besprochen haben und dann nochmal in den Austausch gehen. Und um den zu machen, gehen wir eigentlich jedes Mal 1-2 Schritte weiter als in unseren Kritiken und versuchen trotzdem, diese letzte Instanz wichtige Dinge nicht verraten zu wollen, die ihr im Kino erleben wollt. Ja, also so geht es mir dann schon so. Es wird jetzt auch bei Spider-Man wieder so sein, wenn wir vor allem an Punkte kommen, die unterschiedlich sind, dann wollen wir ja auch begründen, was das ausmacht. Und das geht nicht, ohne manchmal bestimmte Dinge auch explizit heranzuziehen. So geht es mir zumindest.
Naja, also ich meine, man kann sich natürlich auch fragen, ich sehe das bei den Podcast-Hörern und Hörerinnen, jetzt nochmal ganz anders als auf YouTube, weil ich dann gestern dachte, dieser eine, der mir da geschrieben hat, es gibt ja 2 Varianten. Entweder er hat einfach mein Video angezeigt bekommen, wollte das gar nicht sehen, weil er mich nicht abonniert hat, aber der Algorithmus hat ihm das reingespült und er hat darauf geguckt und dann in der Sekunde bereits den Charakter erkannt, den er gar nicht sehen wollte. Die andere Alternative wäre, er hat auf mein Video geklickt, obwohl er sich überhaupt nicht über Spider-Man informieren wollte, hat er auf einen Kanal und einen Filmkritiker geklickt, bei dem bekannt ist, dass er nicht nur Filmposter benutzt, sondern den Filmtrailer einblendet. Und das fände ich dann weird. So, da hoffe ich, dass es die erste Variante war, weil alles andere macht dann gar keinen Sinn mehr. Das versuche ich dann den Leuten auch schon immer zu sagen. natürlich findet Auseinandersetzung mit dem Produkt statt. Und gerade bei Marvel, wo das so auch, wo du so auch so erschossen wirst mit den Figuren, die dann auch so reingereicht werden, mir fällt das mittlerweile einfach schwer. Ich saß gestern wirklich da, was? Die Figur, die, um die es jetzt in diesem Fall ging, die wurde in der Promophase noch nicht gezeigt, weil hier hast du mal ein Leak. Hier ist auf der Comic-Con, wie jetzt bei Doomsday, ne? Es ging im Vorfeld Fotos rum, es ging geblurrte Trailer rum, dann gab es diesen Aufruf mit den Namen und ich könnte dir jetzt am Ende des Tages nicht mehr sagen, welche Charaktere sind confirmed für den Film und welche nicht. Und wüsste dann am Ende nicht mehr in der Kritik von Doomsday, wen darf ich ihn jetzt hier erwähnen und wen darf ich nicht erwähnen? Und das ist mittlerweile echt nicht mehr meine Aufgabe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, davon müssen wir uns auch verabschieden, dass wir Namen von einzelnen Figuren als Spoiler empfinden. Also für mich ist ein Spoiler, wenn du wirklich ein grundlegendes Handlungselement oder eine Überraschung, die wirklich auch einen Impact hat, vorwegnimmst. Also niemand gestern im Kino hat bei dem Auftreten dieser Figur oder generell bei Marvel-Filmen, da sitzt du ja nicht mehr da und sagst so, wow, es sei denn, es ist jetzt sowas wie bei No Way Home, aber dass du so wow sagst, sondern es ist ja mittlerweile bekannt, pro Film müssen mindestens 3 Gastauftritte aus anderen Filmen mit dabei sein, sonst ist es kein MCU-Film mehr. Und ja, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, ich möchte auch auf keinen Fall diskutieren, weil jeder nimmt das für sich anders wahr. Aber ich hoffe da immer so ein bisschen, dass zumindest das Verständnis dafür da ist, dass wir das zaubern kann man nicht. So, jetzt wieder lange geworden.
Ich weiß, eine letzte Frage haben wir noch, diesmal ganz anders. Und da haben wir tatsächlich, glaube ich, noch nie drüber gesprochen. Fragt Bahama Mama. Oh, die Bahama Mama. Das ist aus Tagebuch der Apokalypse. Oh, das ist geil. Das kann ich euch noch mal wieder empfehlen. Haben nämlich viele geschrieben, als ich vor 3 Jahren hier empfohlen habe, was für eine geile Hörbuchreihe, vor allem Buch 1. Okay, fragt, wie findet ihr zwei eigentlich Freiluftkinos? Meidet ihr solche Veranstaltungen prinzipiell, weil es für euch als Kritiker nicht schaubar ist? Oder ist das ein netter Zeitvertreib? Bei uns in Hannover gab es gerade das Seefest, da bin ich drauf gekommen. Liebe Grüße. Ich muss mal sagen, ich war noch nie, glaube ich, in einem Freiluftkino. Und ich war auch noch nie in einem Autokino. Ich habe beides noch nicht gemacht.
Autokino war ich auch noch nicht. Das finde ich auch, glaube ich, blöd. Das finde ich so im Auto sitzen und dann einen Film gucken, finde ich einfach strange. Das ist nur so eine amerikanische Fantasie, wenn alle mit ihren Cabriolets vorbeifahren und du das Verdeck irgendwie runtermachen kannst oder das Dach.
Nee, man hört es doch über seine Lautsprecher im Auto.
Ja, aber ich will ja nicht in einem Ford Mustang oder was in einem Nissan sitzen, einfach so einem Blechkasten und da gucke ich, nee, das will ich nicht. Ich will, wenn dann schon Freiluft.
Aber so kannst du fummeln beim Film, David.
Nee, ich will nicht fummeln beim Film, ich will den Film gucken, Mann. Ich fand früher schon immer so, hey, wollen wir zum ersten Date ins Kino? Nein, Mann, ich will den Film gucken. Ich will einfach den Film gucken.
Das ist auch der beste Test, dann weißt du, ob der oder diejenige genau richtig für dich ist. Weil wenn du dann als Antwort kriegst, ja, ich auch, und danach können wir drüber reden, dann weißt du, das ist er.
Ja, ja. Weißt du? Ich war tatsächlich mit Carly damals auf dem ersten Date im Kino. Das habe ich aber Jahre nicht mehr, Jahrzehnte nicht mehr gemacht, weil es bei meiner allerersten Freundin damals so in die Hose gegangen ist, dass ich mir das auf jeden Fall abgespeichert hatte, dass man das nicht mehr machen sollte. Freiluftkino gehe ich auch gerne, muss ich aber sagen, bin ich nicht so der Fan von, weil was ja bei Freiluftkinos in der Regel passiert ist, dass sie dann im Sommer nochmal das wiederholen, was wir alles schon gesehen haben. Ich fände es super, wenn da auch mal so Klassiker gezeigt würden, die man nachholen kann. Das passiert aber hier in Berlin also eigentlich gar nicht. Ich schaue immer mal aufs Programm und sehe dann immer so Tron Ares wird nochmal gezeigt. Cool, nein, danke. Und deswegen gehe ich meistens nicht.
Ja. Ich habe keine Erfahrung. Meine letzte Freiluftkino-Erfahrung war, da war ich noch in der Schule. Wir sind alle über die Zäune geklettert, weil wir cool sein wollten. Dann kam die Polizei, dann sind wir wieder zurückgeklettert und weggerannt. Das war meine letzte Freiluftkino-Erfahrung. So, und damit herzlich willkommen zu zwei, wie Pech und Schwafel. So, Leute, diese Woche gibt es wieder ein paar Sachen im Streaming und im Kino. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich gucke so in den Kalender zumindest im Kino rein und wir werden wieder bis Ende September echt überlegen müssen, was können wir erzählen. Ich glaube, Venedig ist dann ja irgendwann demnächst, aber ansonsten die großen Starts ist es wirklich, wenn Sommerferien sind und diesmal die Kombo aus WM und Sommerferien, das Sommerloch ist lang. Haben wir diese Woche Montag rausgekommen auf Disney die Hulu-Serie Furious und die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Geht um eine FBI-Agentin, die eine Serienkillerin auf den Fersen ist und vom Trailer her hat es so ein bisschen hier Vibes wie True Detective tatsächlich. Da dachte ich, oh, wirkt wertig. Furious, nicht zu verwechseln mit dem Film, der ja vor kurzem ins Kino kam. Es gibt eine Serie. Dann für mich persönlich Pflichtprogramm diese Woche. Heute, wo wir aufnehmen am Mittwoch, kommt nämlich raus The Devil's Mouth. Mouth. Das ist geil auszusprechen.
The Devil's Mouth.
The Devil's Mouth. Mouth. Mit dem deutschen Zusatz natürlich der Teufelsschlund. Bei Prime Video, das ist hier mit deiner geliebten Catherine Newton vorne dran. Eine Gruppe von Twenties, die so Tauchausflug machen in so einem Höhlensystem. Aber da gibt's einen Schnapperhai. Ja. Und das ist natürlich was für mich.
Film oder Serie?
Film. Bei Prime Video. Kannst du dir auch geben? Können wir jetzt mal drüber reden. The Devil's Mouth. Der Teufelsschlund. Da bin ich sehr dabei. Und für dich Catherine Newton. Also eigentlich gibt's Grund, dass du sagst, ja, guck ich mal rein. Dann Spider-Man Brand New Day. Klar, der große Start der Woche, da reden wir drüber. Der ist einen Tag vorgezogen seit Mittwoch. Dann Donnerstag im Kino The Invite. Ich habe ja schon gesagt, ich habe den sehr geliebt. David hat ihn jetzt, ich spoiler mal, partiell nachgeholt. Da können wir auch gleich drüber reden.
Partiell nachgeholt.
Dann haben wir Freitag. Ich glaube, da habe ich die erste Staffel nicht gesehen. Und zwar Batman Caped Crusader. Mhm. Diese Animationsserie bei Prime Video. Die erste Staffel hat gute Kritiken, soweit ich weiß. Und die zweite kommt jetzt diese Woche raus. Und auch nochmal für David, Lioness mochte er ja auch. Staffel 3 startet diese Woche ab Sonntag bei Paramount Plus. Wobei ich nicht ganz sicher bin, wie das ist mit dem Timeshift. Manchmal sind diese Sonntagsstarts bei uns Montagsstarts. Ich habe da keine offizielle Quelle gefunden für den deutschen Release. Also Sonntag-Montag.
Ja, ich hatte jetzt diese Woche angefangen, weil, ich weiß nicht, haben dir auch so viele Leute schon von Widow's Bay auf Apple?
Apple, das ist schon zwei.
Ist schon ein paar Wochen her. Da wollte ich erst diesen Ding gucken, den du letzte Woche vorgestellt hattest, aber den Trailer fand ich dann schrecklich. Und da dachte ich so, ach komm, guckst du mal in Widow's Bay rein. Das hat mich in der ersten Folge jetzt noch nicht gepackt. Ich habe mir dann nochmal reingelesen, weil ich dachte so, ey, da muss doch was dran sein, dass so viele Leute mir geschrieben haben. Das wird wohl noch deutlich besser. Deswegen, ich will ja mal eine Chance geben und dann reingucken. Aber gerade baller ich halt Kaulitz und Kaulitz. Ist die dritte Staffel wieder voll drin. Kali sitzt kopfschüttelnd da die ganze Zeit und fragt sich, warum ich da so dabei bin. Aber das ist so mein Guilty Pleasure gerade. Ich finde.
Hä? Würde Kali nicht so ein Leben wie von Bill Kaulitz auch voll mitfeiern und die Partys gehen und alles?
Ja, ja, ja. Also ich finde, die Serie ist jetzt, also gerade in der ersten Folge, da gibt's so eine Poolparty, die sie inszenieren. Und das ist schon richtig räudig. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Auch ich finde die, ich gucke es ja aus so, das ist wie so in den Zoo gehen. Und dann setzt du dich vor so ein großes Fenster und guckst du zum Beispiel den Tieren beim Streiten zu, weil diese beiden Brüder, die ich super sympathisch finde, die sind diesmal komplett verzwistet. Also du merkst so ganz in der Tiefe, was da bei den beiden abläuft, zwischen den beiden. Und man kann ja Bill Kaulitz auch dabei zugucken, wie er sich vor allen Dingen im Gesicht auch immer mehr verändert. Auch in den einigen Folgen ist er schwer betrunken. Ich muss sagen, es macht richtig Sorgen, dabei zuzugucken. Da muss man auch ein bisschen darüber nachdenken. So geht es mir zumindest. Ist man dann auch einer von denen, die sowas befeuern, wie man quasi so einen Motor am Laufen hält? Weil ich finde, innerhalb dieser drei Staffeln ist deren Verhältnis zumindest, also es ist natürlich viel geskriptet, aber dieses Verhältnis geht schon ein bisschen bergab. Aber ich finde vor allen Dingen halt, Bills Gesundheit scheint zu leiden. Und ich finde das aus diesem Grund tatsächlich so bedenklich und faszinierend gleichzeitig, weil die führen einen wirklich witziges Leben, scheinen zwei gute Dudes zu sein, die echt eine Menge Spaß haben, aber da ist auch eine Menge los und das finde ich beides irgendwie interessant dabei zuzugucken. Zumindest einen von beiden, aber eigentlich beide würde ich ganz gerne mal in den Arm nehmen und sagen, Leute, hört auf, alles gut, streitet euch nicht so viel, gibt andere Probleme im Leben. Aber geht natürlich nicht.
Nicht, wie du das beschreibst, nicht, dass da so ein nächster Jeremy Fragrance-Moment passiert.
Also
keine Ahnung, ich habe die Staffeln alle nicht gesehen.
Ja, ja, also wenn es gerade im Hype ist, gucken alle zu und dann sind alle weg. Also bei Jeremy Fragrance, ich weiß gar nicht mehr, da kam neulich irgendjemand zu mir und meinte, was ist mit Jeremy Fragrance los? Und mich hat der ja noch nie interessiert, weil das immer, ich habe diese Show nicht ganz verstanden, die da passiert. Aber es gab ja diesen Hype, wo, ich glaube, das war rund um die Corona-Pandemie, wo er plötzlich das Ding geworden ist. Und jetzt, wo es richtig bedenklich wirkt, wo er immer dürrer auch geworden ist und einfach krank aussieht, sind die Leute wieder weggezogen und sind zum nächsten Objekt gezogen, wo man dann kurz drüber lachen kann. Und es ist, wie gesagt, ich kann nicht sagen, dass ich mich davon freimachen kann, weil ich jetzt bei Kaulitz und Kaulitz natürlich auch nur da sitze und zugucke. Aber manchmal hat man wirklich das Gefühl, man möchte am liebsten das Telefon in die Hand nehmen und versuchen, eine Nummer von jemandem herauszufinden und zu sagen, hey Leute, sucht euch mal jemanden, einen Counselor, und zwar nicht nur für die Show, weil das machen sie jetzt in dieser Staffel von Kaulitz und Kaulitz, dass sie so eine Psychoanalytikerin, zu der sie immer hingehen, die aber immer so ganz weirdes Zeugs zu denen sagt und dann denken die vielleicht, oh, jetzt haben wir Therapie gemacht, aber es ist natürlich nicht so. Das war so der Gedanke, der mir dabei gekommen ist. Ich weiß nicht, ob es anderen da auch so geht. Für mich ist es deswegen so guilty pleasure. Ich kann es schon gar nicht mehr so nennen, sondern es ist wirklich eher so, hat so eine bedenkliche Komponente angenommen. Und ich weiß, ich kenne mich gut genug. Ich bin dann auch in der Regel raus irgendwann.
Irgendwas. Okay, gut.
Ja, so wie bei Haftbefehl bei der Doku. Die guckt man ja auch nicht und sagt so, oder das ist ja, was ich auch in meinem Video damals gesagt habe, dass viele diese Doku gucken und sagen so, oh Mann, der Haftbefehl, was ist mit dem denn los? Und dann schaltet man aber um, ne, die Doku ist zu Ende und dann wird was Neues vorgeschlagen und dann guckst du direkt weiter. Und weißt du, da ist so diese kurze Empörung, diese kurze Solidarität, die aber nie länger hält bis zum nächsten Klick, und der Mann macht weiter.
Ich verstehe den Gedanken. Auf der anderen Seite denke ich auch, da sind so viele Verantwortliche bis zu den Personen auch selber hin, die in allererster Linie ihn beschützen sollten als Umfeld von Freunden und Familien, die alle diese Entscheidungen treffen, ganz gezielt so ein Produkt über Wochen und Monate herzustellen, aktiv Verträge zu unterschreiben, die Gelder dafür zu nehmen und das, obwohl sie es eigentlich gar nicht bräuchten, ne? Dass man am Ende, natürlich, immer wenn ein Markt seine Abnehmer findet, dann will er weiter bedient werden und dann stehen neue Angebote im Raum. Deswegen haben wir ja diese Franchises und Sequels und Trequels und whatever, auch in Hollywood. Also ich verstehe diesen Gedanken der Schuld, der beginnt aber schon auch deutlich, deutlich früher, um dir ein klein wenig davon weg abzunehmen. Ja.
Nee, ich will, ja, dieses Schuldigkeitsthema, ich würde das gar nicht mal als Schuld bezeichnen, sondern es ist eher so dieses Gefühl von, ne, weil wenn es keinen Rezipienten gäbe, keinen Abnehmer für das, was dann da produziert wird, dann gäbe es das Produkt auch nicht oder könnte so nicht, das könnte.
Naja, die Melania-Doku sagt, stimmt nicht.
Ja, aber da ist so viel Geld dahinter, dass der Rezipient egal ist, so, da ist es dann nicht mehr wichtig. Da ging es dann auch um andere Sachen sehr wahrscheinlich, aber hier in dem Fall werden ja Leute erreicht und ich denke dann eher oft dann daran, wäre die Welt besser, wenn ich jetzt hier nicht einschalte, weil dann die Person dahinter keine Plattform bekommt und sich dann vielleicht eine Frage mehr stellen muss zu seiner eigenen mentalen Gesundheit. Aber vielleicht ist das auch eine Verantwortung, die ich mir nicht auch noch aufhelfen muss. Das ist vielleicht eher so der Punkt.
Die sollen ja auch Wetten, dass moderieren, ne? War doch ein Thema vor ein paar Monaten.
War das so? Ja. Kann sein.
Ja, ich glaube, die wären doch die neuen Wetten, dass Moderatoren. Wenn du den Zustand so beschreibst, okay. Mal gucken, wie das dann wird. Okay, so, News. Wir haben ihn sehr früh entdeckt, finde ich, in Rye Lane nämlich, in diesem kleinen Film, den kaum jemand gesehen hat. Und dann mochte ich ihn noch in Alien Romulus. David war da eher nicht mehr so Fan von ihm. Und jetzt ist er der neue Black Panther, David Johnson. Da ich den mag, finde ich das erstmal nicht schlecht.
Ja, letzte Woche war Comic-Con in San Diego wieder.
Ja.
Der vielleicht, früher war es der wichtigste Event des Jahres. Mittlerweile habe ich ja das Gefühl, es gibt immer so 3-4 wichtigste Events des Jahres. Weil CinemaCon ja auch noch ein bisschen was ist, aber Marvel.
Na, ich glaube, die CinemaCon ist inzwischen das Wichtigste.
Ja, wobei jetzt Marvel hebt sich immer so ein paar Sachen auf und in der Comic-Con-Woche, genauso wie die Super Bowl-Woche auch noch immer wichtig ist. In den Wochen kommen dann immer so Trailer und Ankündigungen und so war es letzte Woche. Da gab es in Halle H. Die berühmte Halle H. Auf der Comic-Con gab es wieder ein Marvel-Panel, aber es gab auch ganz viele andere Panels. Und beim Marvel-Panel wurde unter anderem der neue Black Panther angekündigt. Ich finde es gut, ich finde ihn cool, ich finde ihn wirklich gut, David Johnson. Bei Alien Romulus fand ich nur die Rolle nicht ganz so gut. Ich finde Black Panther halt nicht gut. Ich finde das super, ich finde die Figur nicht gut, ich finde das Universum nicht gut. Es liegt eher am ersten Film, aber der zweite Film war halt auch so ein Tappen in der Dunkelheit, so, weil war der Hauptdarsteller gerade gestorben und mit Shuri war ich, also ich weiß selbst, wo ich ihn gesehen habe, nicht, war sie jetzt Black Panther oder war sie es nicht? Oder war sie nur so ein Ersatz? Es war ein bisschen weird. Deswegen, diese Reihe hat sich so sehr verloren, das müsste man eigentlich fast rebooten. Deswegen da jetzt eine 3 dahinter zu machen, klingt auch wieder so, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ich mag ihn. Das reicht mir erstmal. Ich weiß sowieso nicht, was für ein Wurstsalat uns da demnächst beim MCU erwartet.
Ja, ja.
Na, wir wissen Doomsday und noch einen Avengers-Film, dann kriegen wir einen X-Men-Reboot und wir kriegen ja Black Panther 3 und jetzt kriegen wir einen Ghost Rider.
Mit Ryan Gosling.
Da dachte ich sofort an dich. Da dachte ich so, oh mein Gott, oh mein Gott. Das, ich dachte, es wird David nicht gefallen.
Nee, es ist mir eigentlich egal, weil es ist auf jeden Fall ein Casting, das mich jetzt nicht hinterm Ofen hervorlockt. So, weil hätten sie jetzt jemanden gecastet, wo ich gesagt habe, so, oh, das ist eine interessante Entscheidung. Nehmen wir mal zum Beispiel.
Ich würde Nick Cage immer noch nehmen.
Oder so, ne? Aber habe ich auch kein Problem mit. Aber Ryan Gosling, das ist ja wie so eine Teflonpfanne zu casten, an der alles abperlt, weil sie so universell einsetzbar ist. Ist doch so. Also wenn wir darüber reden, über diese ganzen Schauspieler, wie jetzt neulich bei die Odyssey, die Leute sagen doch das immer häufiger, immer sind dieselben Leute zu sehen. Naja, und dann jetzt Ryan Gosling, der schon im nächsten Star Wars Film, diesem Starfighter jetzt vorkommt. Da gab es keine andere Möglichkeit.
Ich habe das Gefühl, der kann seinen Traum leben. Ihm persönlich gönne ich es, weil er einfach nur coole Sachen, ich meine Project Hail Mary hat er abgeliefert für mich dieses Jahr. Ich mag Ryan Gosling, aber Ghost Rider ist zumindest in meiner Vorstellung und Erinnerung viel cooler als er. Mhm. Also viel cooler. Ryan Gosling ist so ein netter Typ. Ich liebe den in La La Land, weil der immer auch sowas Romantisches hat. Sowas, so ein bisschen so wie man früher, was du bei den 90ern gesagt, bei den Backstreet Boys, ein Softie auch ist. Aber er ist halt nicht so Ghost Rider-ig. So.
Ghost Rider ist halt eigentlich ein Anti-Held. Ist ja, gehört ja zu den Bösen. Genauso wie einen Blade oder einen Moon Knight. Das sind ja eigentlich Charaktere, die so die dunkle Seite bei Marvel verkörpern. Also eigentlich nochmal eine Ecke mehr als Batman sein sollten. Der eine ist ein Vampir, der andere ist jetzt halt ein Skelett, ein Dämon, von einem Dämon besessen. Und das sind ja eigentlich die düsteren Figuren bei Marvel. Weiß ich nicht, ob da Ryan Gosling für mich im Kopf zu passt. Aber ey, ich warte ab. Ich bin eh nicht mehr so gehypt bei solchen Ankündigungen, weil ich da zu viel jetzt bekommen habe, was nicht funktioniert hat.
Ich fand noch den Deadpool-Auftritt tatsächlich süß. Hast du das mitbekommen?
Habe ich mir nicht angeguckt.
Also Ryan Gosling hat ein Video auch veröffentlicht, der ist in so einem grauen Anzug, den es wohl auch gibt in der Deadpool-Reihe, der bisher noch nicht in den Filmen war. Ist er wirklich durch die Comic-Con halt, durch die Veranstaltung gelaufen, hat super viele Bilder mit Fans gemacht und so, hat er hochgeladen und da muss ich ja sagen, das ist bestimmt total schön, weil so Menschen wie er sind einfach sonst sehr abgeschottet, glaube ich, so von der normalen Welt oder kriegen keine natürlichen Reaktionen mehr, wenn sie auf einen treffen, weil es dann immer Fans sind, Fotos oder whatever. Und hat dann aber dieses Panel gecrashed als Deadpool und das war ganz niedlich, weil er fragte, ey, wann fangt ihr an zu drehen? Und Robert Downey Jr. meinte, das Ding ist im Kasten. Also gibt's jetzt keine Drehs mehr, keine schnellen Änderungen, Figuren, die nochmal reinkommen oder so. Und ich finde, dass man einfach die Comic-Con nutzt für Deadpool, dass er irgendwie versucht, in Doomsday reinzukommen. Es war ein süßes Moment. Eins, wo sie es auch erlaubt haben, dass so aus dem Publikum heraus einer von ihnen gefühlt so mit ihnen spricht. Habe ich so noch nicht gesehen. Fand ich niedlich tatsächlich. Auch wenn Ryan Gosling mit Vorsicht, glaube ich, zu genießen ist.
Der erste Moment, der bei mir so reingespült wurde, den ich ganz sweet fand, war bei Spaceballs. Das war eins der ersten Panels. Neues Spaceball 2 wurde gezeigt und dann kam Rick Moranis als Lord Helmchen aus der Masse und ist dann auf die Bühne und Rick Moranis ist ja über Jahrzehnte verschwunden gewesen. Der hat ja Jahrzehnte nicht mehr gespielt, kommt jetzt, glaube ich, für diesen Film zurück. Und das ist natürlich ein ganz besonderer Moment gewesen. Ich weiß auch nicht, ob du das gesehen hattest. Sie haben sich dann so einen Gag erlaubt, der an so Roadmaps von Marvel erinnerte, wo alle weiteren Sequels von Spaceballs, so Spin-Offs und die hießen dann, die wurden immer bescheuerter, die Beschreibungen, wie die Dinger hießen. Die hatten die ganzen Wände einmal zugepflastert, wo bis Phase 8, Spaceballs Phase 8 und 9 und 10, sucht man nach Spaceballs Panel und dann diesen Dingern. Da haben sie sich ein paar kleine Gags einfallen lassen. Das fand ich zum Beispiel ganz, ganz süß, was sie da gemacht haben, auch wenn ich bei Spaceballs jetzt nicht so, also ich warte jetzt nicht drauf.
Johnny Depp fest wie der Fuß war auch auf der Comic-Con, richtig auf dem Gelände, als die Menge anpöbelnder Ebenezer. Ebenezer Scrooge kennen wir alle, ne, aus die Geister, die ich rief. Also der fiese Ebenezer Scrooge, der alle unterjocht und auch der Mann nicht hilft, dessen Kind irgendwie erkältet ist und Geld für einen Arzt braucht oder der Frau, die Geld für Kohlen braucht und alle verhungern, bis auf er, der fiese Unternehmer, den dann ja drei Geister der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft heimsuchen und ihn läutern. So, habe ich euch ja schon mal gespoilert, die ganze Geschichte, weil sie sich heute noch nie gehört hat. Und Ebenezer ist jetzt quasi diese Auflage mit Johnny Depp als Ebenezer Scrooge. Hat man auch gleich die Chance genutzt, einen Trailer zu veröffentlichen. Ich muss sagen, ich bin irgendwie offen für diese Geschichte, sie mal wieder zu erzählen, muss ich sagen. Seit, also ja. Ich habe irgendwie, ich glaube, die Bill Murray-Sache ist die, die mir am ehesten filmisch im Kopf geblieben ist. Und es gab so ein ganz cooles Meme.
Mhm. Mir ist die Mickey-Maus-Variante.
Ah.
Die hatten wir jetzt zu Weihnachten auch wieder geguckt, wo Onkel Dagobert Ebenezer Scrooge spielt.
Was natürlich total passt. Mhm. Und Johnny Depp in dieser Rolle, ey, das kann funktionieren. Ich bin da erstmal offen. Ich finde über den Trailer, weil er auch wieder so ein bisschen morbide, ne? Er ist dann so zum Beispiel auf Friedhöfen und wie ihm auch die Geister begegnen. Das hat so leichte Dings-Vibes hier, ne?
Tim Burton.
Tim Burton. Aber Tim Burton hängt da nicht mit drin, ne? Oder doch?
Ty West macht den.
Ah, stimmt. Stimmt, hatten wir ja drüber geredet. Ty West.
Der Pearl und Triple X und Maxine gemacht hat, genau.
Guck mal, was uns damit erwartet.
Ich muss auch sagen, ich habe den Trailer geguckt und dachte, ah, es ist, als wäre keine Minute vergangen seit dieser Zeit, wo man ja, wenn man ehrlich ist, alle 2 Jahre einen neuen Tim Burton Film bekommen hat und dann immer wusste, jetzt sehe ich auch dann Johnny Depp in einer neuen Kostümierung und er spielt wieder anders. Irgendwie war gestern so ein Gedankenexperiment. Da hatte jemand in einem Kommentar geschrieben, wie wäre das, wenn die Charaktere dieser einen Figur, da ging es um Alan Ritchson, den habe ich in einem Interview gesehen, da redet er über seinen neuen Film Motor City, der hat so einige Sachen im Programm und Reacher Staffel 4 wurde auch angekündigt, gab es auch einen Trailer, sieht gut aus, mag ich ehrlich gesagt, gibt auch einen Spin-off von Reacher, also die gehen richtig rein.
Runner kommt bald in die Kinos.
Genau, Runner ist auch mit ihm und da schrieb jemand in den Kommentaren, boah, das wäre so cool, weil er redet dann darüber, weil er ja Aquaman mal gespielt hat und diese Rolle aber verloren hatte, damals bei der CW. Und jetzt wird ja spekuliert, weil er hat angekündigt auf der Comic-Con, er wird eine Rolle spielen. Er ist mit James Gunn in Gesprächen und alle haben immer gesagt, er wird der neue Batman. Robert Pattinson soll ja ein anderer Batman sein, das war ja so ein bisschen weird alles. Jetzt hat er aber gesagt, nein, es ist eine andere Rolle. Und jetzt spekulieren die Leute, könnte es sein, dass er vielleicht doch wieder Aquaman wird in dieser gerebooteten Fassung. Und dann schrieb jemand, wie cool das wäre, wenn seine verschiedenen Charaktere in einem Film aufeinandertreffen würden. Und da dachte ich so, ja, das wäre so, als würdest du Dwayne The Rock Johnson, wenn so Tore wie bei No Way Home sich öffnen. Und dann kommen die verschiedenen Charaktere durch und dann reden die miteinander. Glaubst du, dass du einen Unterschied merken würdest? Und dann musste ich an Johnny Depp denken und dachte so, wenn sich da die Tore eröffnen würden und dann käme Captain Jack Sparrow durch, Edward mit den Scherenhänden käme durch und das ist so eine der wenigen Figuren, das ist natürlich sehr auch durch das Make-up geholfen, aber wenn sich da die in so einem Multiversum die verschiedenen Rollen von Johnny Depp treffen würden, das wäre krass. Aber bei Alan Ritchson? Nein, tut mir leid.
Alan Ritchson und Dwayne Johnson zusammen in so einem Film zu sehen, wo die Figuren sich treffen, ist genau am anderen Ende von Nick Cage und Johnny Depp.
Ja, genau. So. Aber ich fand auch das interessant mit Alan Ritchson. Also ich freue mich auf Reacher. Ich habe selber ein bisschen nachgeforscht und gerätselt, was für eine Figur könnte er wohl spielen. Also ich bin auch da, ich gönne dem alles, weil der da voll cool ist.
Ich hole das alles nach, Mann. Unsere Kleine geht im Herbst in die Kita, da werde ich wieder Zeit haben, Serien zu gucken. Ich habe von Reacher 3 Folgen gesehen. Mir ist ja die letzten 2 Jahre so viel...
Stimmt, du hattest es mal versucht, ja.
2 Jahre lang ist mir alles durchgeflutscht und ich freue mich, mit dem mal wieder mehr widmen dann zu können. Ein neuer Resident Evil Trailer ist auch released worden rund um die Comic-Con. Der sieht toll aus.
Der sieht toll aus, ja. Und ich finde auch alles, was Zack Ragger dazu sagt, toll. Also der klar auch auf diesen ganz komischen Online-Hate zu sprechen kommt und sagt, ey, das ist hier kein Resident Evil Sequel so oder eine Adaption eines Spiels, sondern was ich versuche, ist einen Film zu machen, der sich so anfühlt wie die Erfahrung, die man hat, wenn man diese Spiele spielt. Und das finde ich einen richtig klassen Ansatz. Also nicht das zu kopieren, was schon x-mal da war, sondern zu sagen, ich mache mal was ganz Neues. Ich hatte jetzt schon ein paar Reviews, weil der wurde wohl auch hier auf der Cine Hamburg gezeigt. Das ist so ein bisschen die deutsche Version von der CinemaCon. Da gab es für Brancheninsider und so gab es dann, ich glaube, die ersten 15 Minuten zu sehen. Und die haben eher davon geredet, dass sich das wohl ein bisschen nach Silent Hill auch anführen soll. Was ja nicht so verkehrt ist, weil die sehr nah aneinander sind, die atmosphärisch, die Spiele. Zumindest wenn du in der Stadt unterwegs bist.
Ja, okay, das aber dann muss man dazu sagen, dass man hier in Deutschland jetzt was davon sehen konnte und anscheinend im Rest der Welt nicht, liegt daran, dass die Konstantin-Film als deutscher Verleiher maßgeblich ja an den Resident Evil-Film beteiligt ist. Wie findest du den Clayface-Trailer? Wir hatten ja vorher nur so einen kurzen Teaser, einen Eindruck und jetzt haben wir deutlich mehr bekommen.
Ja, fast ein bisschen zu viel. Also ich dachte so, ich fand diesen ersten Teaser so interessant, weil der auch so viel offen gelassen hat. Und jetzt war das dann schon wieder viel so eine Figur, die viele so Sätze sagt, so was geschieht mit mir? Was ist nur los? Ich muss es herausfinden. Und das wirkt jetzt schon wieder viel mehr wie so ein typischer Superhelden-Blockbuster. Und zwar so ein bisschen in diese Richtung, was Morbius gemacht hat. Es sieht viel wertiger aus, aber ich bin jetzt nicht mehr ganz so begeistert, weil der erste Trailer war so vage. Und ich dachte, wird das vielleicht ein Horrorfilm? Als das wurde es ja auch angekündigt, so wirkt es jetzt nicht mehr.
Ich mag das, dass im Grunde ein Schauspieler ist, der dessen Hollywood-Karriere zerbricht nach einem Überfall. Dass so quasi der Vorteil, so der, wie nennt man das? Pretty Privilege. Ne? Dass wenn man sehr gut aussieht und auch eine ganze Branche darauf auf Oberflächlichkeit aufbaut, auf einmal das wegfällt aufgrund einer persönlichen Tragödie, wo man also nichts für kann, man ist überfallen worden und dann das eigene Leben zerrieselt aufgrund der Oberflächlichkeit der Gesellschaft oder dieser Branche, sich daraus dieses Monster erhebt. Das finde ich eigentlich spannend, dass das der Anlass ist. Und ich würde noch, wir hatten noch ein paar andere Sachen, aber eine Sache, da haben wir gar nicht drüber geredet. Wie findest du diese I Play Rocky Sache? Das finde ich, sieht richtig gut aus auch.
Gar nicht. Ich hatte den Trailer gesehen und es geht um, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, es kommt jetzt eine Serie, ist das, ne?
Ich glaube, in Deutschland, nee, ich glaube, es ist ein Film, der aber ein Streaming-Release in den USA hat.
Okay, also da geht es darum, sie haben jemanden gecastet, der ungefähr so aussieht wie Sylvester Stallone. Und Sylvester Stallone ist, glaube ich, auch Mitproducer und der liebt ja nun wirklich nichts mehr, als die immer gleiche mehr davon jetzt zu erzählen, wie er von ganz unten nach ganz oben gekommen ist. Zwar nicht mit $7, aber ungefähr so viel. Und später dann, wie man das ihm ja alles weggenommen hat und wie im Grunde ist ja Rocky die Geschichte, die er auch deswegen immer wieder erzählen will, weil es ja seine eigene ist, sich aus dem Nichts nach oben zu kämpfen. Aus diesem Sumpf ist der nie rausgekommen, gedanklich vor allen Dingen. Jetzt ist es im Alter also sogar noch schlimmer geworden, jetzt kehrt er da wieder hin zurück. Ihr merkt schon, ich habe da leider nur noch einen zynischen Blick drauf und deswegen gucke ich diesen Trailer, der mir jetzt zeigt, wie Rocky entstanden ist, der Film. Und dabei, also die finden auch die Dreharbeiten zum Film statt und jetzt kann ich also dabei zugucken, wie diese Geschichte, die mir schon tausendmal erzählt wurde, zuletzt jetzt in der Netflix-Doku zu Sylvester Stallone, ich kann es nicht mehr sehen, deswegen, also mir ist krass egal und ich will es auf keinen Fall sehen müssen. Ich bin auch so durch mit Sylvester, ich bin so durch mit Sylvester Stallone, so durch, deswegen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.
Das ist für dich so ein gefallener Held, ne?
Ja, ganz toll. Also auch spätestens in den letzten 2 Jahren ist es im öffentlichen Ansehen für mich auch nochmal so ganz krass nach unten gegangen.
Okay, ich finde den Trailer interessant für die Zeit, die er von damals erzählt und letztendlich, glaube ich, gibt es da auch viele, weil die Geschichte von Rocky, eine Außenseitergeschichte, ist ja immer eine, die beim Publikum emotional verfängt. Ich habe mich mit Sylvester Stallone nie, bei weitem, ansatzweise so weit sehr beschäftigt wie du. Das Einzige, was ich Parallele ziehen könnte, ist, wie viel ich über Robbie Williams wusste, weil ich so riesen Fan von dem lange war. Und dann auch irgendwo dachte bei dem, wie hieß denn jetzt der Affenfilm, habe ich wieder vergessen, der richtig gute.
Monkey Man.
Ist er wirklich Monkey Man?
Nee.
Der Me and My Monkey.
Better Man. Me and My Monkey.
Nee, so heißt doch, also heißt einer seiner Songs aus seinem Swing-Album. Me and My Monkey. Naja, Long Story. Du siehst, ich weiß Bescheid. Auf jeden Fall, da war ich dann, bin ich dann auch irgendwann satt, ne? Die immer gleiche und dann haben sie mich und blöde Take That und so. Wenn man sich so selbst glorifiziert und sich selbst nicht richtig.
Ne, vor allen Dingen, wenn es nicht aufhört, ne? Wenn man so denkt, so, Alter, wie alt, also Sylvester Stallone ist jetzt 80.
Ja, du kriegst das in der Echo-Kammer aber immer bestätigt. Der findet ja nur ganz viele Leute um sich herum, die genau das sagen, hey Champ, keep on boxing, keep fighting, keep punching. Ist ja immer so seine Line. Und er findet ja genug Leute, die das, also weißt du, Rocky hat ein eigenes Musical vor ein paar Jahren bekommen und so Geschichten. Das ist ja nicht so, als wird diese Faszination abreißen. Creed kriegt jetzt diese Serie über dieses Gym, wo die Boxer sind. Also das baut sich ja auch heute immer noch aus. Diese Legende von Rocky lebt ja auch heute tatsächlich noch weiter und findet seine Käufer. Insofern, ich weiß nicht, ich frage mich immer, wie das ist, wenn deine Perspektive nur die ist, wie das alles bestätigt wird. Ne? Du kriegst da gar, manchmal gar keinen Abstand bei einem, wenn du da einfach, sage ich mal, intellektuell nicht ganz dabei bist. Also nicht, wie ich das beschreiben soll.
Ich fand, hast du den Trailer oder Teaser zur 3. Staffel von Ringe der Macht gesehen?
Nee, ich bin der Meinung, es muss jetzt eigentlich bergauf gehen, weil das war alles nicht mehr so, nicht brauchbar. Und
ja.
Jetzt...
Ich fand ja, das war noch gar nicht so. Die erste Staffel, das war, ich weiß nicht, bis zur Hälfte oder bis eigentlich bis zum Schluss habe ich die geguckt und dachte die ganze Zeit, ich will, dass es gut ist, weil das die Herr der Ringe ich einfach so liebe und es kann doch nicht sein, dass diese Serie, die jetzt die Vorgeschichte erzählt, so dröge ist und dann ist sie aber, wenn die Staffel durch ist, sie ist dröge und dann kommt die zweite Staffel und du sitzt wieder da und denkst so, jetzt muss doch aber, ne, so wie du es gerade gesagt hast, so ich will ja glauben, dass es jetzt, es kann ja nur noch nach oben gehen und ich glaube nicht, dass es nur noch nach oben geht, es kann weiter nach unten gehen. Man sieht jetzt halt sehr viel Sauron auf dem Thron sitzen, aber der Schauspieler passt auch irgendwie nicht. Ich finde, der Vibe der Serie passt nicht. Ich finde, alles passt da nicht.
Man merkt es bei der Filmankündigung von Andy Serkis für Hunt for Gollum. Hast du die gesehen, die Tage? Wie er in seinem Motion Capture Suit sich hinhockt und dann sich so den harten Schnitt auf diese große Aufnahme, Landschaften, Berge, Eis, Schnee und die Musik. Und ich denke so, oh, da ist das Bild, was ich will. Da ist es.
Genau,
und denke ich sofort,
genau.
Und dann merkst du halt diese Kluft. Du musst eine Materie verstehen und du musst auch Fan sein. Weswegen ich gespannt bin, wenn Stephen Colbert da an diesen Filmen mitschreibt fürs Kino, was dabei rauskommt. Weil dann, also es braucht Leute, die die Ideen und das Gefühl haben und die dann auch immer noch so ein bisschen aussortieren können, was ist jetzt zu viel und so ein Auswuchs, wo du vom Hundertsten ins Tausendste kommst. Und dieser Amazon-Approach wirkte immer so wie, komm, wir geben wirklich hunderte Millionen Dollar aus für die Rechte und die Produktion und dann muss was dabei rumkommen, nur weil Herr der Ringe draufsteht. Und so funktioniert das nicht. Du kannst mit Geld schießt vielleicht Tore in der Bundesliga oder beim Fußball, aber Geschichten erzählen, das kannst du nicht nur mit Geld machen. Geht nicht.
Ich will noch, haben uns jetzt sehr verquatscht, deswegen mache ich noch drei Sachen, die ich noch interessant fand. Hast du mitbekommen, dass ein...
Ja, fast eine Stunde und noch immer kein Film geredet.
Ja, es tut mir leid. Wir haben noch ein Lego-Set von Akte X angekündigt bekommen mit einem Trailer von Gillian Anderson. Hast du das nicht gesehen?
Ja, ey,
ein
mein
Akte
Management X hat direkt eine Mail an Lego geschrieben, meinte, ey, das wäre doch was für Robert.
Fand ich süß, fand ich witzig. Dann,
es kommt doch neue Serie, habe ich dir auch gesagt. Jetzt merkst du langsam, es passiert.
Genau. Aber ja, ohne Gillian Anderson. Deswegen, also sie wirbt jetzt aber...
Die Hauptdarsteller sind beide bekannt. Ob sie und David Duchovny zumindest Gastauftritte haben. Es ist ja auch erst bloß ein Pilot, ne, der gemacht wird. Hulu ist das, glaube ich.
Aha.
Und wir gucken dann mal. Ey, wir leben in einer Zeit, wo, weiß ich nicht, wenn das funktioniert. Wir haben diese Serie auf Netflix, wo mir gerade der Name, Sex irgendwas, lief ja richtig
Education?
Gut. Und dieses... Sex Education und diese hier Teenage Sex at irgendwas Camp. Ich krieg den Namen nicht zusammen.
Teenage Sex and Death at Camp Miasma.
So, hast du den schon gesehen?
Nee, der wird jetzt nochmal gezeigt, aber ich habe ihn leider noch nicht gucken können, weil bei der Pressevorführung war, als ich in den Urlaub gefahren bin. Mhm. Bea hat den schon gesehen und meinte, ich weiß nicht, ob es ein Embargo gibt. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, wie sie es fand.
Okay.
Aber die Kritiken sind gut.
Ja,
die mögen den alle.
Achso, Embargo. Und wenn es Kritiken gibt, sollte es eigentlich keine Embargo. Ich weiß es nicht. Aber Jane Anderson sieht insgesamt ein Glow-Up einfach über die letzten Jahre. Und warum nicht? Also wenn die Leute das wollen, bin ich bei. Aber ja, Lego-Set habe ich gesehen. Hutz, jetzt das Lego-Set oder was willst du damit sagen?
Nö, ich wollte sagen Blade Runner 2099. Die Serie gab es einen Teaser. Das, was ich am interessantesten an dem Teaser fand, war, dass ich den Neuromancer-Trailer viel besser fand. Weiß ich nicht, ob du das nämlich gesehen hast. Es gibt noch eine neue Serie, auch bei Apple TV. Das ist mit Callum Turner und es basiert auf dieser Romanreihe von William Gibson. Der hat ja dieses Cyberpunk-Genre quasi mit erfunden, mit begründet und Neuromancer ist so sein wichtigstes Werk. Sucht mal nach dem Trailer zu Neuromancer. Das sieht richtig geil. Das sieht aus wie das Spiel Cyberpunk 2077, war es glaube ich die Nummer. Und alle werden jetzt sagen, ist ja eine Kopie davon. Nein, Cyberpunk basiert auf Neuromancer. Und ich glaube, nachdem Cyberpunk jetzt wieder so hochgeholt wurde, haben die dann diese Serie auch endlich mal durchgewunken, weil das natürlich tierisch teuer ist. Ich finde, das sieht alles 10-mal besser aus als das, was Blade Runner 2049 macht, diese Serie. Wir können mal abwarten, aber das waren so zwei Sachen. Für Science-Fiction-Fans kann man mal reingucken. Ich würde wetten, dass euch ein Neuromancer besser gefällt und damit sind wir jetzt bei den Comic-Con-Sachen durch.
Und wechseln zu einer Comic-Verfilmung.
Ja, oder wollen wir die Invite erstmal durch abhaken?
Nee, ich sag dir, ich hake erstmal kurz 72 Hours ab, okay?
Was ist das?
Kevin Hart
Hangover-Komödie.
Das ist richtig, richtig kacke. Ich habe den 2,5 Punkte gegeben und das war's. Der richtige, also Kevin Hart macht nichts anderes als Kevin Hart zu sein. Ich finde diese ganzen Stand-Upper, die dann Komödien machen, die funktionieren deutlich schlechter. Und hier, er macht dann auch in dem Film, er will für ein Produkt recherchieren und hängt deswegen mit einem Haufen Mitzwanziger auf deren Bachelorparty, also Junggesellenabschied ab. Und damit die ihn einladen, bezahlt er quasi die ganze Rechnung. Und will die da so ein bisschen so ein Approach für dieses Produkt bekommen durch die. Und deswegen erleben die so 72 wilde Stunden. Unter anderem kommen die aber auch mit dem Kartell in Verbindung. Und er, Kevin Hart, wenn er dann irgendwie aus irgendeinem Grund zu viel Koks nimmt, verwandelt sich in jemanden, der heißt Carlos oder irgendwas Montana. Also er macht dann auf Tony Montana. Und er macht das so im Film 15 Minuten lang, 2-3 Mal. Und das ist wirklich, wirklich schlimm. Wenn er da auf Gangster macht, das ist so ein Schmu. Der Film fühlt sich nach 30 Minuten an, als wären 1,5 Stunden vorbei. Es gibt eine Stelle, das ist das schlechteste ADR, was ich seit langem gehört habe, sodass ich sogar den Timestamp in meiner Review gesagt habe. Weder Lippensynchron noch passt die Zeit und der Ton crasht so rein, sagt, do you know where the food is on this boat? Da merkst du richtig, wie sehr er keinen Bock hat und es einfach nur abhaken will, weil er da mit seiner Heartbeat Production auch drin hängt. Und du merkst bei Kevin Hart, der hat vor Jahren, und ich vermute durch die Freundschaft zu Dwayne Johnson, beschlossen, er will Milliardär werden. Er will wie Tyler Perry einfach super reich werden. Das ist alles, worum es geht. Und deswegen macht er mit Heartbeat Production und all diesen Filmen eine komische Nummer nach der anderen. Kevin Hart, es gab eine Zeit, da war der ein Selbstläufer, weil der Stadien gefüllt hat. Aber inzwischen, und ich meine, hier in Deutschland war der noch nie wirklich groß. Ich habe ihn 3 Mal auf Events erlebt, die ich machen durfte. Da war er jedes Mal, das muss ich sagen, immer committed, immer für die Leute da, hat immer eine Show geliefert. Also da war der voll dabei, da will ich ihm überhaupt nichts ankreiden. Aber seine Rollenwahl, seine Geschichten, so Zeiten wie Wedding Ringer oder Central Intelligence oder meinetwegen noch Fatherhood, das waren so die besseren in den letzten Jahren. Wenn er alleine als Hauptdarsteller ist, taugt der gar nichts. Und das dann irgendwann Andy Garcia sich auch die Blöße gibt. Das ist so ein Cash Grab für 2 Szenen, wo es wahrscheinlich heißt, ey, hier willst $500,000, bis 3 Drehtage da. Er so, okay, mache ich, fertig ist. Ja, also maximal Banane.
Ja, dann lass mir dir auch noch von einem Banane-Film erzählen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Du hast eine News darüber gemacht. Der neue Film von Neil Blomkamp, jetzt werdet ihr alle sagen, der District 9 gemacht hat, der macht einen neuen Film, das ist ja interessant. Und ich kann euch sagen, nee, ist es nicht, denn er hat sich der KI gewidmet und zwar komplett. Nun muss man sagen, es ist bei ihm jetzt nicht so groß überraschend. Der hatte ja früher, auch auf YouTube gab es den Kanal, ich glaube Oats oder so hieß dieses Studio von ihm, Oats Studios. Und da hat er schon damals so kleine... Ja, also im Grunde das, was Love, Death and Robots später gemacht hat, hat er da gemacht. Also Kurzfilme, computeranimiert, einfach mit Technik hat er schon immer gespielt. Und das mag ich an dem eigentlich. Aber jetzt hat er sich halt so einer Technik zugewandt. Und das muss ich sagen, kriegt gerade völlig zu Recht auch den übelsten Shitstorm. Das Ding heißt Nightborn. Er hat einen neues Studio auch dafür gegründet, die Barley Studios. Und wenn ihr da mal nach Nightborn mit E am Ende sucht, also nicht nur Born mit RN, sondern Borne bei den Barley Studios, dann findet ihr da den Kurzfilm. Der geht 13 Minuten und ich sage dir, Robert, ich habe längst wieder vergessen, was die einzelnen Details sind, weil du siehst dann halt ganz viele, eigentlich ist alles KI generiert. Und dadurch ist natürlich überhaupt keine Verbindung zu irgendwas da möglich und deswegen vergisst du das ganz viel da schnell. Ich kann die Story vielleicht so zusammenreißen. Er erzählt im Grunde Universal Soldier. Also es geht um eine Soldatin ganz konkret, die wird dann schwer verwundet bzw. getötet in der Schlacht und dann gibt es ein geheimes Militärexperiment, das aus getöteten Militärteilnehmern, also Soldaten, werden Zombies gemacht, die dann zu den perfekten Soldaten gemacht werden sollen. Also auch so eine uralte Trash-Geschichte, die Roger Corman schon erzählt hätte, jetzt aber dann halt in leblosen KI-Bildern. Es ist erstaunlich, wie das zum Teil aussieht. Also ich finde es krass, was KI mittlerweile schon kann. Du musst ganz genau mittlerweile hingucken schon bei einigen Bildern, ob die computergeneriert sind. Was halt, das könnte man mal tatsächlich machen, weil ich habe das geguckt und dachte, das ist ja übelst krass, wie viele Anschlussfehler da sind. Also weil KI ja immer nur so Bild für Bild oder für 30 Sekunden animieren kann, merkst du halt, er hat der KI einen Prompt gegeben, dann hat das ihr im nächsten Bild nochmal gegeben, aber die KI konnte sich offenbar nicht mehr daran erinnern, was sie vorher gepromptet hat. Dann haben die Figuren plötzlich andere Jacken an, haben die Waffen, tragen sie plötzlich im Umschnitt in der anderen Hand oder haben gar keine Waffe. Oder, also es ist wirklich, dadurch, dass die KI das vergisst, ist es ein absoluter Clusterfuck. Und man darf sich da wirklich nicht blenden lassen von der Brillanz einiger Bilder, wie die Schärfe und so und wie das manchmal aussieht. Es ist wirklich, gerade wenn man im Detail hinguckt, ist es einfach schrecklich. Ganz, ganz schrecklich, was da passiert. Und dass mit Neil Blomkamp das so jemand macht, das ist dann wirklich auch ein bisschen schlimm. Es hieß ja kurzzeitig, dass der Starship Troopers das Remake machen soll, aber jetzt steht er halt da und macht sowas. Ich habe mal bei IMDb geguckt, der hat keine angekündigten Projekte für die Zukunft. Ey Neil, damit hast du dir auf jeden Fall keinen Gefallen getan, aber er ist nicht der Einzige, der ja in diese KI-Richtung geht. Steven Soderbergh und oder Darren Aronofsky, die sind ja auch alle irgendwie auf diesem Trip jetzt. Roland Emmerich, es ist einfach, also wenn sowas bei rauskommt, Hilfe, einfach Hilfe.
Also es ist wild. Ich bin, mal sehen, diese Entwicklung, ich habe immer das Gefühl, am Ende werden die Leute es so sehr ablehnen, dass das deutlich zurückgeschraubt wird. Übrigens, gerade während wir reden, weil das immer so schön passt, wenn wir über Jason Statham reden, kam eine
Mutiny?
Pressemitteilung rein.
Nee.
Hast du die auch gesehen? Zu Jason Statham, zu Wasser, zu Land und in der Luft. Jason Stathams härteste Action-Momente. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn man so einen kleinen Blick in Zeit zu haben, um uns Journalisten so den Mund wässrig zu machen, kriegen wir manchmal noch so Geschichten hinter den Filmen, ne? Und gerade zu Mutiny, seinem neuen Film, da steht, kehrt Jason Statham zurück, zu wo er unschlagbar ist, zu kompromissloser Action. Ein Blick auf seine Karriere zeigt, warum er zu den prägendsten Genre-Stars Hollywoods gehört. Und dann kommt wirklich zu Wasser, zu Luft und zu Land nochmal die besten Filme von denen.
Nee, die haben damals, ich weiß es noch, es ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her, seit ich damit angefangen habe. Und ich weiß noch, vor 20 Jahren, da haben mich so Firmen sogar angeschrieben. Da war ich ja noch leitender Redakteur bei Gamona. Und da waren diese E-Mails, die wir heute so einfach als so Wegwerf-E-Mails, also ich weiß nicht, ob du jemals da reingelesen hast, bin gerade verwundert, dass du überhaupt, weil ich drücke ja immer direkt auf Löschen. Aber
naja, ich kenne manche Kollegen von der Agentur und von der Agentur, mit denen habe ich viele Jahre die Social Movie Night gemacht. Dann gucke ich rüber und denke so, hey, da hat jemand gesessen, das zusammengeschrieben und schickt das als Pressemitteilung raus. So.
Ich weiß das, aber solche Firmen haben früher einem geschrieben und haben richtig so, hey, wollt ihr vielleicht bei euch einen Artikel posten? Wir hätten da schon mal einen Vorschlag. Also diese langen E-Mails schreibt da irgendjemand, ein Redakteur, auch werden da auch eingestellt, der schreibt schon mal so einen Artikel über Jason Statham und schreibt dann die Verlage an und auch uns YouTuber und sagt so, hey, hier guck mal, ein Überblick über die Karriere von Jason Statham, falls ihr auch sowas machen wollen würdet, ne? Und das ist, früher war das, glaube ich, so, dass ich erinnere mich noch, bei unserer Firma hieß es manchmal Copy-Paste. Also veröffentlicht das als News. So, und nimm das, was die dir da quasi angeboten haben. Und ich weiß nicht, wie lange das noch praktiziert wurde. Vielleicht wird es ja noch praktiziert, aber ich finde das bis heute lustig, dass irgendjemand da sitzt, der bei diesen ganzen PR-Firmen dann halt diese lange Texte schreibt, jetzt hier über Herr Zulander, Jason Statham, ob hinter dem Steuer oder mitten im Nahkampf, in Death Race oder Fast and Furious, zeigt Jason Statham
im Pool oder auf dem Dach, vor dem Computer oder in deinem Badezimmer. Naja, Jason Statham. Übrigens, Paprika fand ich interessant, also sehenswert, aber ich sag dir, Inception ist der bessere Film.
Du, mir geht's ähnlich. Ich finde Paprika auch, also ist für mich der schwächste von den Filmen, die ich von ihm gesehen habe.
Welchen soll ich als nächstes gucken von ihm? Tokyo Godfathers oder Millennium Actress? Die beiden Filme jetzt.
Na, Millennium Actress habe ich ja selber noch nicht gesehen. Da hatte ich neulich mit einem Kumpel drüber gesprochen, dass wir uns den angucken wollen, mal bei einem Filmabend. Und
können wir uns doch mal schön vornehmen hier als so ein Klassiker-Ding, oder? Für einen Podcast.
Zum Beispiel, ja. Können wir gerne machen.
Dann mache ich Tokyo Godfathers erstmal und dann
guck Tokyo Godfathers, der wird dir gefallen.
So, David, hast du schon mal eine Einladung bekommen zu Gruppensex?
Ja.
So, haben wir das schon mal geklärt.
Ja.
So.
Ja, gut. Entschuldigung. Genau deswegen sitze ich nicht im Kino und denke, ist das raunchy, da geht mir aber in der Schlüpperregion richtig ein bisschen was los, weißt du, sondern ich sitze eher da und denke, naja, dann kommt mal, erzählt mal jetzt hier was. Also das kann ja jetzt nicht alles sein, einfach zu sagen, man kann auch mit mehr als nur zwei Leuten miteinander Sex haben. Sorry, aber also nur weil hier jemand Double Penetration und das Wort anal sagt, das ist ein bisschen wenig. Es geht ja darum, um ein Ehepaar, gespielt von Seth Rogen, Olivia Wilde, und die bekommen Besuch. Olivia Wilde hat die Nachbarn eingeladen, Seth Rogen hat eigentlich gar keinen Bock, er kommt nach Hause, will eigentlich seine Ruhe haben. Aber dann sagt sie, hey, du weißt doch, die Nachbarn, oh, und er so, Mann, nee, die sind immer so nervig. Der Typ, wenn der im Fahrstuhl mit mir steht, der guckt mich immer so an. Ne, also Seth Rogen ist so richtig, hat keinen Bock auf Menschen. Misanthrop. Und sie aber, du merkst, sie ist hochnervös. Sie braucht irgendwas von der Nummer. Und es wird sich dann im Laufe des Abends, als die Gäste kommen, herausstellen, ja, da ist auch was. Ich finde, Olivia Wilde spielt, als wäre sie in einem anderen Film. Also die wirkt, als hätten sie ihr vorher irgendwie so Horse Tranquilizers gegeben, aber leider die Aufputschmittel-Variante, die...
Naja, sie hat selbst die Regie geführt. Die weiß schon, was für...
Ja, aber sie ist trotzdem... Das heißt halt, sie hat sich schlechte Regieanweisungen im Kopf gegeben, weil sie spielt furchtbar. Ich finde, das ist so krass, was die mit ihrem Gesicht macht. Die macht da irgendeine Comedy-Schiene, vor allen Dingen Edward Norton und Seth Rogen. Also selbst Seth Rogen spielt er runtergenommen. So ein bisschen Comedy, aber Seth Rogen muss sich ja dafür nicht anstrengen. Und Olivia Wilde mit dem Gesicht und was da an Grimassen verzogen wird. Und ich dachte so, ey Mädel, komm mal runter, bleib mal ruhig. Ne, so, also das ist ja so drüber gespielt. Das wird ja der Sache gar nicht gerecht, die da gerade erzählt wird. Das hat mich komplett rausgezogen. Und dann ist der Film so eine Mischung aus, ne, die anderen beiden sagen, naja, wir haben auch schon mal jemanden in den Po reingepimpert. Und dann sie so bei Schnitt auf die anderen beiden, die sagen, in den Po mit zwei Leuten? Und ich dachte so, boah. Und ich glaube, nach einer Stunde bin ich rausgegangen, weil ich dachte so, heute für dieses Thema... auf keinen Fall. Und bin raus und meinte zu der Dame vorne so, ey, es ist gar nicht mein Film. Es ist überhaupt nicht mein Film. Das ist so ein Schrott. Ich will das nicht zu Ende gucken. Deswegen, ich kann über The Invite nicht viel sagen, aber du mochtest den. Deswegen.
Ich mochte den sehr. Wir haben übrigens gerade hier Presseeinladung reinbekommen für Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Wo wir
geil
darüber geredet haben.
Geil.
Gerade
noch
eben
mal gucken.
Für nächste Woche.
Bestimmt Mittwoch, da habe ich nämlich jetzt keine Zeit mehr.
7. August, warte mal, es ist Freitag. Ganz kurz, wie war die Reaktion bis Ende dieser Stunde, die du mitgeguckt hast im Publikum? Bei uns wurde nämlich sehr gelacht.
Also neben Bea, die den auch mitgeguckt hat, Bea sagte mir hinterher, sie war am genervtesten von dem Typen, der neben ihr saß, weil der so laut gelacht hat die ganze Zeit. Oder von generell den Leuten, die gelacht haben. Das fand ich komisch, so, weil das hat mich jetzt nicht gestört. Aber die Leute haben gelacht. Also ich empfinde mich, das sage ich auch klar, ich empfinde mich als Exot, weil ich habe hinterher auf die Letterboxd-Wertung geguckt, die ist übelst hoch. Du hast gerade gesagt, Metacritic war auch hoch, ne, im 80er-Bereich.
Ja, 82. Ja.
Also deswegen, also ich bin da auf jeden Fall mit meiner Meinung allein auf weiter Flur, habe ich das Gefühl. Auch dass die Reaktion des Publikums war gut. Aber das ist okay. Ich finde sowas einfach Stulle. Also es ist gar nicht meins. Muss ich nicht sehen.
Ich finde, der Film zählt auf dieses Sexuelle gar nicht in erster Linie ab. Also darum ging es mir gar nicht, sondern schon auch erstmal, du hast ja, Seth Rogen hat nicht keinen Bock, sondern der ist ja, finde ich, hinter den Figuren immer was hinter. Der ist von seinem Leben enttäuscht. Der liebt mag seinen Beruf nicht und hat einfach bloß noch Rückenschmerzen von diesem dämlichen Klapprad, was ihm seine Frau geschenkt hat. Auf das hat er auch keinen Bock, das nervt ihn total. Und er will einfach nur auf dem Boden liegen und seine Ruhe. Und als diese beiden Nachbarn da reinkommen, wo sich dann auch ein bisschen rausstellt, du, das war nicht bekannt, dass die Nachbarn kommen, sondern du hast dich so kurzfristig mit denen verabredet, dass du es mir gar nicht erzählt hast. Es gibt immer diese zweite Ebene, in der klar wird, wie die Kommunikation zwischen den beiden so zerbrochen ist über lange Zeit, dass sie am Rande ihrer Beziehung stehen. Und das ist das, was ich total spannend finde, wie quasi zwei WG-Mitbewohner geworden sind, die sich auf ihre Art und Weise danach sehnen, auch mal wieder gesehen und auch als vielleicht attraktiv empfunden zu werden. Sie, die weiß, dass sie eigentlich irgendwie schön ist, aber nicht mehr angeguckt wird wie jemand, der begehrt wird. Und er, der sich selbst so hässlich und kaputt findet, dass er gar nicht glaubt, dass jemand anders jemals mit ihm schlafen wollen würde. Und ich finde, auf der sexuellen Ebene entsteht da geht es mir weniger um Anal-Dings, man kann das zu dritt oder viert machen und dem das da reinstecken oder lassen, sondern eher eher das wirklich tiefer liegende Bedürfnis von, ich finde dich attraktiv, wie du bist und interessant, wie du bist. Und das ist für mich viel mehr Teil gewesen von The Invite. Und ich fand das zum Beispiel in dem Moment, wo Edward Norton und Penelope Cruz den Raum betreten und der auch so ein stacheliger Typ ist, sagt, hey, wir haben euch streiten hören, aber wir mögen diese Anspannung in der Luft. Das ist, was du nie machen würdest. Ne? Wenn sich zwei andere streiten, sagst du ja nicht, macht mal weiter. Finde ich interessant. So. Und das finde ich eigentlich, das fand ich so den Moment, wo ich dachte, das ist eine coole Idee. Immer an dem, wo du dich entscheidest, in der Situation zu sagen, ich würde gern das sagen, aber ich sollte das sagen, entscheidet sich dieser Film immer für das, was ein bisschen zündelt. Und das mag ich gerne daran, dass man immer weitergeht und auch irgendwo ins Leere läuft. Also das, was du dann, glaube ich, dann nicht mehr gesehen hast, hat auch viel damit zu tun, was ist denn, wenn es jetzt wirklich zur Sache geht und man völlig damit überfordert ist und dann wirklich so die Frage im Raum steht, wer sind denn wir? Hast du so weit geguckt, bis Edward Norton erklärt, woher sein Name kommt, warum er Hawk heißt?
Nee, das habe ich nicht mehr gesehen. Ich glaube, an dem Punkt, wo klar wird, dass es so eine Swinger-Nummer ist und wo sie sagen dann, hey, wir wollten euch fragen, ob ihr auch Teil der Nummer sein wollt und wo die beiden dann völlig überfordert auf der Couch sitzen. In dem Moment sind zwei Sachen bei mir passiert. Einerseits ist so ein kleiner Ekel eingesetzt, weil ich dachte, oh nein, ich will mir auf keinen Fall vorstellen, dass diese Leute jetzt miteinander Sex haben. Ich muss hier weg. Das war der erste Gedanke. Und dann war aber auch die Enttäuschung darüber, dass ich verstehe total, was du sagst. Ne? Wenn sie das vernünftig ausgespielt hätten, dann wäre das eine sehr schöne, zynische, doppeldeutige Erzählung. Aber ich nehme mal ein Beispiel. In der Regel läuft es darauf hinaus, dass Seth Rogen kommt zum Beispiel rein und sagt so, wie, was, du hast, ne? Er steht dann da und bläht so die Arme so auf und sagt, dass sie doch ihm vorenthalten hätte, dass die Nachbarn, das war ja wohl ihre Idee. Und daraufhin passiert bei ihr, ja, und dann dreht sie wieder, ne, dann hat sie ihre Verrenkungen im Gesicht und ist diese überhübelige, übernervöse Frau und es findet gar nicht diese Auflösung zwischen den Charakteren oder diese Ebene, die das dann bräuchte, um da einen subversiven Film daraus zu machen, der diese Themen auch wirklich in der Tiefe erzählt oder vielleicht auch an der Oberfläche. Das passiert ja überhaupt nicht. Das kann sein, dass das später nochmal so geworden ist, aber ich wollte auf diesen Punkt nicht mehr warten, weil ich das Gefühl hatte, dass aus dem Zusammenspiel der Figuren, und da ist für mich halt Olivia Wilde das größte Hindernis, da prallt diese Erzählung total ab.
Ich kann dir mal ein Bild noch mitgeben, was, glaube ich, ganz gut beschreibt, wie sich der Film anfühlt, je länger der geht. Ganz am Anfang hörst du, glaube ich, aus dem Off und siehst das gar nicht mal, die Stimmen von Seth Rogen und Olivia Wilde, aus einer Zeit, wo sie sich anscheinend kennenlernen und zusammen Klavier spielen. Sie spielen zusammen und sitzen nebeneinander. Du merkst so dieses Harmonische, dieses Paar, die beiden sind einfach glücklich miteinander. Und zu diesem Punkt will der Film am Ende eigentlich zurück zu fragen, ey, wer waren wir denn mal und wie sind wir da hingekommen, wo wir jetzt sind? Mhm. Und dann wird er, finde ich, deutlich mehr. Also dieses Sexuelle dient so, ich glaube, ein bisschen, um die Leute auch ein bisschen zu locken, aber du siehst in dem ganzen Film jetzt nie Brüste, Arsch oder irgendwas.
Ja,
tatsächlich. Es ist alles ein Gedankenexperiment. Ich mochte den für seine Themen, für sein Tempo und dass er immer wieder, finde ich, im 10-Minuten-Takt ein neues Thema von der Figur findet. Wirklich, wirklich gerne. Also der wird in meiner Top 10 dieses Jahr landen. Wild. Das,
okay.
It is what it is.
Ich würde gerne sagen, dass ich dem nochmal eine zweite Chance gebe, aber würde ich hart schwindeln, weil das ist,
David, machen wir, wenn wir beide mit YouTube aufgehört haben. Dann machen wir uns einen Filmclub, wo wir einmal die Woche ein oder zwei Filme zusammen gucken und dann wiederholen wir mal so ein paar Sachen. Um dann zu sagen, siehst du, hatte ich recht.
Weißt du noch damals? Ich hatte doch recht. Ja, so machen wir es.
Und jetzt mal andersrum. Ein Film, den ich schlechter fand, haben wir nicht ganz so oft. Spider-Man. Brand New Day.
Ja, schlechter. Also du hast einen halben Stern weniger gegeben.
Ja gut, aber ich bin ja schon Default. Default ist meine 4 Sterne, ja deine 5, deine 4,5 Sterne.
Ja, stimmt.
Das muss man auch dazu sagen. Es ist schon mehr.
Aber dann erzähl doch mal, was wir haben gestern nicht darüber reden können.
Spider-Man Brand New Day. Müssen wir die Leute jetzt wirklich abholen, worum es geht? Spidey ist allein, Leute. Nö. Das wissen wir nach dem letzten Film. Okay.
Wir dürfen ja nicht spoilern.
Der Film funktioniert für mich in der letzten Stunde von 2,5 Stunden fast. Mhm. Ziemlich gut. Ja. Da finde ich, die Action Richtung Höhepunkt, die Fragen, ne, eigene Identität, traumatische Ereignisse, kommen wir an einen Punkt in dem Leben, wo wir uns entscheiden müssen, machen wir zu oder sind wir offen und verteidigen unsere Werte, wie verarbeiten wir Schmerz, wie begegnen wir Leuten mit Schmerz, ohne zu spoilern an der Stelle, aber der Film findet da auch ein schönes Bild, wie man, sag ich mal, in den Geist von anderen eindringen kann, aber die erste Stunde, ersten 90 Minuten, ne, ich weiß, Peter Parker ist alleine. Und der Film wälzt sich dann eben so in so einem Spider-Man, der in der Stadt die Gangster bekämpft, der aber in seiner Einsamkeit in seinem Apartment da rumhängt und irgendwie tüftelt und zuguckt, wie seine Freunde an die Uni gehen und ein Semester vergeht nach dem anderen. Das habe ich verstanden, aber das dauert ewig, sich da lang zu entwickeln. Und dann muss ich auch sagen, ich habe das gleiche Problem wie bei die Odyssey. Tom Holland, der ist ein netter Typ, der ist ein Gentleman. Deswegen ist er auch super als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Aber alles, was so emotional in ihm stattfindet, ich finde immer, ich sehe, wie der das von außen herstellen will und ich spüre das so selten. Und ich verstehe nicht, warum der so Mini-Tony Stark ist. Egal, was ihm Tony Stark an Technik vermacht haben, mag. Aber er sitzt so da, redet dann auch mit seiner KI oder whatever, Eve, und tüftelt dann, so wie wir das von Tony Stark kennen. Und an einem Punkt muss er ein technisches Gerät herstellen. Da sagt er, okay, dann baue ich mir sowas und Schnitt auf und er baut so ein Ding so ganz klein, 20 mal kleiner als das, was er sich als Vorbild nimmt von einem riesen Genie, der sich das zusammengebaut hat. Und so wie am nächsten Morgen habe ich mir das dann zusammengeschustert. Und ich bin dann so voll raus gewesen, immer wieder rund um Peter Parker, weil so kenne ich den nicht. Wo hat er das auf einmal her? Ist der jetzt so neben Riri Williams das nächste kleine Genie? Und deswegen hat er sich für mich in der ersten Stunde 90 Minuten, New York ist immer toll als Setting. Und wenn er da rumspringt und die vielen kleinen Gags und dann gibt's mal Hommagen in Filmrichtungen wie Star Wars oder Herr der Ringe oder Fanfiction. Das ist alles süß und popkulturell, aber der ist dort locker eine halbe Stunde zu lang. Ich krieg meinen Payoff hinten raus und zum Glück gehe ich nach dem Film raus und denk so und behalte für mich viel im Kopf von dem, wie sich ein Film am Ende anfühlt. Aber vor allem, je mehr Tom Holland auch mit stärkeren Figuren zusammen auftritt, ne, wir können jetzt mal selber entscheiden, aber ich habe in meiner Review Sadie Sink sehr oft erwähnt, ohne zu sagen, wer oder was spielt sie denn jetzt nun eigentlich, ne, wir wissen, dass sie dabei ist. Dann merkt man aber, und das habe ich, finde ich, den Unterschied zwischen einer Schauspielerin und, das ist jetzt hart formuliert, und dem Darsteller.
Was meinst du jetzt im Vergleich zu wem?
Tom Holland ist für mich eher ein Darsteller und Sadie Sink ist eine Schauspielerin.
Ach, ich fand ihn aber tatsächlich so gut wie lange nicht in dem hier. Also es ist.
Was heißt denn das?
Ja, also über seine Figur oder über ihn als Schauspieler, da müssen wir, glaube ich, nicht reden. Ich glaube, es geht allein darum für mich, wie war der bisher in Spider-Man? Hier wirkt er am gereiftesten. Also ich meine, du hast am Anfang immer gesagt, der muss sich mal langsam beweisen. Das hast du, glaube ich, noch letztes Jahr über ihn gesagt. Ich glaube, jetzt kommt langsam der Punkt, wo man merkt, aha, vielleicht kommt da aber auch einfach nicht mehr so viel. So, ich fand ihn ja bei The Odyssey.
Man sieht immer Timothy Chalamet und spürt dann, ja, das hat ja besser Tom Holland.
Aber ich finde, man muss ja jetzt nicht den besten jungen Darsteller, den wir gerade haben, mit jemand anderem vergleichen und dann sagen, ja, aber da ist er jetzt noch nicht, aber da muss er vielleicht auch nicht sein. Also, weil ich merke, das hatte ich jetzt bei The Odyssey, aber jetzt auch bei dem, das, was er gerade macht, finde ich zumindest gut genug, so dass ich sage, so, er wirkt in diesen Filmen jetzt so, als wäre er da, als würde er das, was er hat, nämlich diesen natürlichen Charme mit einbringen, aber auch genügend Acting, dass ich zumindest im Film bleibe, dass ich zumindest mich nicht wundere, oh, was macht denn der da? Ne? Also das finde ich dann, für mich ist das genug, weil davon haben wir mehr als genug Leute. Also ich würde, da könnte so einige nennen, die dann auf dem Level sind und wo ich dann sage, ja, es muss nicht jeder Anthony Hopkins zum Beispiel sein.
Alles, Andrew Gene hat auch gesagt, der wird immer die Spider-Mans und Uncharted dieser Welt, das ist für Tom Holland wie gemacht. Mhm. Ja. Das verstehe ich auch.
Wie bei einem Keanu Reeves, wo man sagt so, ey, Keanu Reeves, bitte auf keinen Fall in eine Shakespeare-Verfilmung, aber stell den in John Wick rein, da ist es okay, mehr braucht es nicht.
Ich kann so Andrew Garfield und Tobey Maguire nicht abschütteln, vor allem, weil ich so ein Andrew Garfield-Fan bin und die sind halt, das kann ich nicht abschütteln. Vor allem nach dem letzten Film, wo ich sie beide ja nochmal bekommen habe.
Ja, das stimmt.
Und da auch schon merkte, es ist der drittbeste Spider-Man der drei, ist Tom Holland. So geht es mir halt. Und das werde ich nicht los.
Wie fandst du den jetzt im Vergleich zu den vorherigen drei Filmen? Wenn du die so einranken müsstest?
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich die ersten beiden gar nicht mehr so richtig im Kopf habe. Und ich bin ja dem Fanservice von No Way Home voll erlegen, ne? Muss Aha. ich ehrlich gestehen. An der Stelle. Deswegen ist es für mich wahrscheinlich der zweit- oder drittbeste Spider-Man in dieser Reihe. Aber ich finde, insgesamt von allen ist er dann vielleicht eher so der viert-, fünft- oder sechstbeste, wenn ich die anderen Andrew Garfield und Tobey Maguire Filme dazu nehme. Ja, das ist...
Ja, es ist witzig. Wenn ich dich so reden höre, das wirkt so wie...
wie ein verbitterter alter Mann.
Ja, wie vertauschte Welt. Also, weil ich glaube, das hatte ich gestern gesehen. Ich habe so verschiedene Wertungen gesehen online. Auf YouTube hatte der von hier uns deutschen Filmkritikern ja durchweg positive Kritiken bekommen. Auch alle, die mit mir gesprochen haben, fanden den mindestens gut genug. Und ich war halt so richtig überrascht. Und ich glaube, es gibt diesen Punkt, wo man sich entscheiden kann. Weil du kannst an dem Film kritisieren, die CGI-Bilder. Ich finde die Action insgesamt, die mittlerweile wie das Computerspiel auf der PlayStation aussieht. Du kannst kritisieren genau das, was du gerade gesagt hast, dass die erste Stunde sich erstmal so ein bisschen zieht, dass halt so Sachen passieren wie, oh, ich entwickle eine extrem krasse Apparatur. Ne? Weil ich erinnere mich zum Beispiel bei Avengers Endgame, hatte mich das ja auch mega gestört, dass einen Tony Stark sagt, ach übrigens, ich habe Time Travel erfunden und das ist halt so eine Zeitreise mal eben zu erfinden, weil es gerade für die Plot Convenience passt. Das hat mich damals total geärgert. In dem Film hier habe ich auch gemerkt, so es piekt, aber ich kann mich dafür entscheiden, weil ich jetzt so viel Marvel auch schon gesehen habe, merke ich dann, es gibt gerade andere Sachen, die mich an dem Film begeistern und faszinieren, wie die Bilder zum Beispiel, die emotionale Komponente, die gesamte Erzählung der Themen, die hier verarbeitet sind, wo es um Identität geht, um Selbstfindung. Ich mag den Bösewicht und die Kräfte, die er hat total, aber auch, was er Spider-Man in den Weg wirft. Also ich finde, Spider-Man wird nochmal anders gefordert durch die Dinge, die der Bösewicht, der auch so ein bisschen diesem klassischen Bild, dieser klassischen Struktur, ne? Wir kennen diese Huts, die in jedem Film passiert. Sie treffen sich zum ersten Mal, da gibt es ein erstes Gerangel, werden sich durch Häuser geworfen und bis es dann zum großen Finale kommt, wo dann eine besondere Möglichkeit gefunden wird, um die Kräfte dieses Helden auseinanderzunehmen. Und hier ist es ganz anders. Es gibt hier nicht das große Prügelfinale und es gibt vorher auch nicht dieses, sorry, das wird jetzt für einige wieder das ein Spoiler gewesen sein wahrscheinlich, wa?
Ich muss infantil lachen, weil du großer Prügel gesagt hast.
Auf jeden Fall. Ja, das große Prügelfinale. Es gibt ein Finale, aber es wird anders gelöst und es wird auch vorher anders gelöst. Und das sind so Sachen gewesen, wenn ich gemerkt habe, die finde ich gerade alle so schön, dass ich okay damit bin, wenn der Film hier und da mal hässlich aussieht. Dass ich okay damit bin, dass hier zwei Charaktere reingeschoben werden, die eigentlich, wo du deutlich merkst, dass wie egal sie sind, weil der Plot sie auch danach nicht vermisst. Also ich nehme mal die Figur, die bekannt ist, nämlich Bruce Banner, der Hulk. Der Hulk wird an einer Stelle, kommt Peter Parker rein und sagt so, oh, ich weiß nicht mehr weiter, trifft auf Bruce Banner, der kommt noch ein zweites Mal und da merkst du sehr deutlich so, warum er dabei ist, nämlich weil man auch mal wieder den Hulk zeigen wollte und dann ist der weg. Dann ist der weg. Und ich denke mir dann immer, na gut, das hätte jetzt auch eine Szene sein können, wo Peter mit einem ganz normalen Wissenschaftler spricht oder mit einer anderen Figur, die man mal ein bisschen anders auserzählt. Aber es werden hier immer wieder diese Figuren reingeschoben, damit Marvel sagen kann, weißt du noch, damals oder letztes Jahr in dem Thunderbolts-Film, da hat diese eine Person mitgespielt, die ist völlig random jetzt wieder hier, warum auch immer. Und ich kann mich darüber aufregen, aber ich kann mich auch dafür entscheiden, für die Seite, die das positiv sieht. Und das ist mir gestern echt gut gelungen in dem Film. Und ich habe das Gefühl, dass du jetzt die dunkle Seite, die ich häufig früher, weil das war ganz häufig vertauscht.
Ich konnte es damals aber nicht so schön begründen wie du heute.
Nee, wieso? Du hast doch gerade begründet, was du gesagt hast. Ach so, damals.
Nee, ich konnte es früher nicht so schön begründen auf deiner Position wie du jetzt, dass es eine Entscheidung ist.
Ich weiß gar nicht, ob es...
Soll ein Kompliment sein. So.
Ich gehe mal drauf ein. Also ich weiß gar nicht, ob das eine Entscheidung... Also ich glaube, ich sitze nicht da und sage so, okay, ich entscheide mich.
Das hast du gesagt gerade auf jeden Fall.
Genau, ja. Aber ich glaube, es ist... Also ich will es nur nochmal konkretisieren. Ich glaube, es ist eine Entscheidung, die aus einer generellen Einstellung heraus passiert. Und ich glaube, die muss ja nicht immer gleich sein. Ne? Die nimmt man mit so rein. Aber vielleicht hat es gerade mit meinem Blick auf Filme zu tun. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es, ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht, ich merke gerade, ich kann mich dazu gerade entscheiden, das auch auszublenden. Aber ich meine, bei dir ist es ja auch nicht so weit weg. Also du sagst ja, der Film ist für dich der drittbeste aus der, also du findest ihn ja nicht schlecht. Also dementsprechend sehr.
Nein, ich finde den überhaupt nicht schlecht. Ich saß nur dann da und ich verstehe nicht, an welchem Punkt Filmemacher entscheiden, auch so rein ökonomisch, ne? Die könnten ja sagen, wenn unser Film 2 Stunden geht, statt 2,5, können wir den öfter spielen, verdienen mehr Geld, bla bla bla. Und in diesen ersten 60, was braucht wirklich 90 Minuten, bis die wirklich emotionalen Stakes kommen,
ja, ja.
Wo die tiefen Kerne angesprochen werden. Und bei einer Serie würden die meisten den Sachen niemals so lange eine Chance geben. Und ich verstehe nicht, warum die so lange verweilen, weil der ganze Anfang ist so schnell oder ist so klar erzählt, was er den ganzen Tag macht, wie die Zeit vergeht. Und ich dachte, okay, der Sache 20, 25 Minuten widmen, passt ganz gut. Dann baut sich dann irgendwas Böses auf. Okay, auch. Aber also ich kann dir gar nicht mehr sagen, also was passiert eigentlich in diesen 90 Minuten die ganze Zeit? Ich habe so 5, 6 wichtige Szenen im Kopf, wo ich mir denke, das wird am Ende bleiben. Und dann wiederholt sich das ganz oft alleine, wie viele Bausteine rausgeholt werden, wie man alles das Handwerk legt oder wie oft er da allein zu Hause rumhängt oder an die anderen denkt und die mehr oder weniger gefühlt stalkt, so Gedanken verloren durch die Stadt läuft. Oder es werden so Sachen aufgemacht, die auch so eine Erwartungshaltung, ne? Es gibt so eine Szene, da beschäftigt er sich mit Spinnen in der Natur und wie die zum Beispiel reifen. Da wird auch so eine Erwartungshaltung aufgemacht, wo ich nett finde, dass man vielleicht mit ihr bricht oder nicht. Finde ich sogar ganz nett, aber am Ende frage ich mich, wozu war das dann am Ende eigentlich da? Es ist wie so ein, die ersten 90 Minuten ist wie ein einsamer Spaziergang durch einen Park. Dafür gibt es seine Momente und mein Moment war das nicht.
Also es gab bei mir auch so einen frustrierenden Moment am Ende, weil es gibt in der Samstagmorgen-Cartoon-Serie gibt es einen Story-Arc, der spielt darauf an, was sie da erzählen, ne, diese Veränderung, ne, du redest über, ne, das Spinnen sich auch häuten etc., weil sie dann quasi in eine neue Lebensphase hineingehen. Und ich dachte eigentlich so, oh, gehen sie in diese Richtung und sie teasen es immer wieder an und sie teasen es auch ganz am Ende nochmal an. Und damit wurde wieder klar, es ist wieder so eine Sache, die im nächsten Film aufgegriffen werden soll. Ja, weil es gibt einen Story-Arc, da wird dieses Thema, ist er jetzt Mann oder ist er Spinne, wird nochmal auf eine neue Weise aufgegriffen. Und ich fand es auch doof. Ich fand es ungelenk. Und ich hatte auch das Gefühl, der Film geht zu lang. Ich habe dann aber gestern überlegt, was hätte ich denn rausgenommen? Und ich muss gestehen, gar nicht mal so viel, weil das nach 90 Minuten so sehr hittet emotional, hat auch damit zu tun, dass sie sich vorher diese Ruhe nehmen, seine inneren Konflikte auszuerzählen. Sie lassen ihn immer mal wieder auch auf die Figuren treffen, die mit seinen inneren Konflikten zu tun haben. Sie haben einen Bösewicht dabei, der sehr schön auch in diese Thematik hineinspielt, sodass man das, sie bauen das 90 Minuten auf und dann knallt's. Und zwar richtig. Hatte am Ende manchmal einen Drops im Hals. Und das hatte ich lange nicht in einem Marvel-Film. Deswegen, das hat mich sehr gefreut. Ich würde wirklich so, wenn ich schneiden dürfte, würde ich sagen, Hulk raus, die andere Figur, über die ich nicht reden darf, raus, weil auch wenn es nur wenige Minuten sind, die das einnimmt, es sind Minuten. Und ich fand auch die erste halbe Stunde, diese ganze Endlosmontage, wo er gegen Bösewichte kämpft, die man auch schon mal gesehen hat, zu cooler Musik, die brauche ich nicht. Also die ist so klar, du brauchst einen Einstieg in den Film, aber die erzählen rund 40 Minuten lang am Anfang Dinge, die dann doch nicht so wichtig sind. Und da hätte man ein bisschen rausnehmen können, aber insgesamt denke ich so, Mann, die Spidey-Fans, die saugen doch jede Minute auf und dafür ist er wirklich gut genug und dafür, man kann ihm das ganz gut verzeihen, die Fehler, die er macht, weil alle Marvel-Filme machen die, aber das, was Marvel schon lange nicht mehr gemacht hat, ist das Marvel, was mit dir gemacht hat, als Mensch. Und ich finde, das kann ich dem Film dann anrechnen. Also Guardians of the Galaxy würdest du jetzt wahrscheinlich nennen?
Da muss ich sagen, wenn ich Thunderbolts drüber lege, Thunderbolts war toll. Der innere Kampf gegen die eigene Psyche und der Schatten.
Ich fand das ja auch.
Das
hatten wir da ja auch schon gelobt.
So stark. Und letztendlich ist das auch ein Thema bei Spider-Man, was aber sich nicht unbedingt an Peter Parker in erster Linie so stark widerspiegelt. Da können wir jetzt aber nicht natürlich weiter drauf eingehen. Ich finde, Spider-Man wird dann richtig gut, wenn es um seine Freunde geht oder um jemand ganz anderen. Aber gar nicht so sehr um Spider-Man. Und das ist ein Warnsignal für mich, ja. Ich verstehe das. Ich hatte am Ende auch Gänsehaut und er hat seine, hat wirklich seine Momente, aber bei mir hat es dann zu lange nicht verfangen können. Ich verstehe schon, wenn du sagst, es braucht den Aufbau, damit die Themen auch nachher dich so greifen. Andererseits habe ich in Toy Story erst kürzlich gemerkt, dass ich auch innerhalb von Sekunden in einer Szene Pippi in den Augen haben kann, ohne dass ich 90 Minuten Aufbau hatte. Ja, es ist...
Ja, aber der Film hält dann ja definitiv nicht so lange nach. Ne? Also ich finde der dann gestern schon noch ein bisschen mehr. Also bei Toy Story, ja, ich weiß, was du meinst. Sie drehen einmal an der Schraube, aber ich glaube, dass da schießen uns auch dann Tränen noch viel schneller ein, wenn du eine persönliche Verbindung zu der Thematik hast, die in dem Moment passiert, weil du dann natürlich emotional greifbarer bist. Ja, egal. Also ich kann ihn empfehlen. Ich fand ihn super. Ich bin überrascht von mir selbst.
Nur ich kann ihn auch für sich empfehlen. Es ist vor allem schön zu sehen, in dieser Superheldenmüdigkeit, dass sie sich anscheinend wieder anfangen oder hoffentlich bei Doomsday, wie auch sehen werden, dass sie sich bemühen, was anders zu machen.
Mhm.
Das wäre das Wünschenswerte.
Es muss ja nicht der perfekte Film sein. Also so habe ich den auch gestern gesehen. Ich will nicht das, was Leute immer unterstellen, Citizen Kane mit einem Spider-Man-Kostüm haben, sondern ich will, dass ich erkenne, dass das Studio immer wieder was wollte. Und mit so flachen Farben, so hässlich heruntergefilmte Kalkülkino, das es jetzt zuletzt gewesen ist, so Captain Marvel 2 oder wie der, The Marvels oder wie der hießen. Also das sind so die absoluten, das ist der wirklich die Ursuppe dessen, was man nicht mehr sehen will.
Aber David, was sollen die Leute lieber gucken? Spider-Noir oder Brand New Day?
Sie können doch beides gucken. Warum sollten sie sich entscheiden müssen?
Okay. Gut, Leute, ich glaube, wir haben es für heute, oder?
Ja. Also, aber hey, ich beantworte die Frage gerne. Guck lieber den Film, weil Serien sind immer die schlechteren Filme. Bin ich auch, obwohl ich Spider-Noir so mag, würde ich in jedem Fall empfehlen, guck euch lieber den Film an.
Ah, Tony Soprano. Naja, egal. Dann fang jetzt nicht ein neues Thema an.
Nee, bitte nicht.
So. Nächste Woche geht's weiter, liebe Leute. Danke fürs...
Haben wir da einen Gast eigentlich nächste Woche?
Das wissen wir noch nicht, aber da wir es bis jetzt noch nicht wissen, würde ich vermuten nicht, weil normalerweise wissen es wir eine Woche vorher. Wir bemühen uns, aber manchmal kriegen wir nicht Antwort. Was soll ich sagen? Wir werden mal schauen.
Okay, alles klar.
Okay.
Gut.
Bis nächste Woche.
Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.